Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir heute den Fabian. Hallo.
Hallo Christian, hallo.
Wir besprechen heute Forrest Gump, ein Filmklassiker, ein riesengroßes Filmwerk, glaube ich, und tatsächlich einer deiner Lieblingsfilme, oder?
Einer meiner Lieblingsfilme, ja. Ich hatte es ja schon mal vor 2 Jahren, als ich hier zu Gast war, in der Dunkirk-Unit, glaube ich, erwähnt. Seit 13, 14 Jahren, seitdem mir mein Vater den Film mal gezeigt hat, ist das wohl einer meiner Lieblingsfilme. Ja.
Und du hast auch das gemacht, was ich, also wir haben schon vor 2 Jahren tatsächlich gepodcastet und ich kann mich auch daran erinnern, dass Forrest Gump da auch, dass du den erwähnt hast. Und ich glaube auch, dass wir noch irgendwie nach der Aufnahme oder so, glaube ich, noch ein bisschen drüber gequatscht haben oder irgendwie nochmal geschrieben haben. Aber irgendwie hatte ich auch schon seit Dunkirk dich und Forrest Gump so in Kombination irgendwo so ganz, ganz tief in meinem Hinterköpfchen. Aber du hast dann noch den hervorragenden Schritt gemacht und bist bei uns auf der Website auf dieses Mitmachformular gegangen und hast dich da auch noch in eine Google-Formular eingetragen. Und ja. Dann ploppt bei mir meine E-Mail auf und dann gucke ich in das Formular rein und sage, ach ja, stimmt. Und dadurch haben wir jetzt nochmal diesen Film hier in der Sendung.
So hast du mich an die Angel bekommen.
So sieht's aus. Eigentlich hast du mich, glaube ich, an die Angel genommen und eigentlich war der Haken auch schon gesetzt. Aber genau, und das ist halt ja 2 Jahre her, dass wir Dunkirk gemacht haben. Kommt mir wie gestern vor. Aber
ja. Nächstes Jahr ist schon der nächste Nolan.
Oh ja, oh ja. Nolan ist momentan auch so ein Thema. In der letzten Superhero-Unit über Dark Knight gesprochen und über Prestige hier in der Second Unit. Und irgendwie bin ich auch gerade im Nolan-Fieber. Aber ja.
Aber über Nolan kann man immer reden.
Über Nolan, ich tue es auch die ganze Zeit ohne Mikrofon, deswegen ist das so. Genau. Über Nolan wollen wir nicht reden. Wir wollen ein bisschen über Forrest Gump sprechen und wahrscheinlich auch über Tom Hanks und ich glaube auch ein bisschen über Robert Zemeckis. Und bevor wir das tun, mache ich wie immer einen kleinen Schlenker, mache einen kleinen Eigenwerbeblock, denn ihr könnt diesen Podcast hier unterstützen bei Patreon und bei Steady. Ihr bekommt unter anderem die State of the Unit einmal im Monat, ein Blick hinter die Kulissen. Ihr bekommt auch eine Pre- oder Post-Show mit Tamino zusammen, mit dem ich einmal im Monat podcaste und ein bisschen mehr noch drumherum plapper. Und ihr bekommt auch Zugang zu Livestreams. Also das hier wird natürlich aufgezeichnet. Also wenn ihr das hier hört, dann hört ihr das wahrscheinlich als Aufzeichnung. Aber ihr könnt es auch live hören, live dabei sein und in der Regel euch auch live hinzuschalten mit Kommentaren oder mit Ergänzung über Twitter. Und das Ganze könnt ihr eben über Patreon und über Steady kaufen, buchen und euch darüber bedanken. Und ich sage natürlich auch immer am Anfang ganz besonders Danke an eine Person, die das tut. Die komplette Liste gibt's im Abspann. Eine Person immer am Anfang und das ist Trommelwirbel Fabian. Das bist du. Vielen Dank für die Unterstützung.
Ja, gerne. Unterstützend wird der Podcast.
Danke. So habe ich das am liebsten, so gleich mich bei den Leuten bedanken zu können, mit denen ich auch podcaste. Das ist immer ein sehr, sehr schönes Gefühl. Aber es gibt nicht nur die Möglichkeit Patreon oder Steady, es gibt mittlerweile auch noch eine weitere Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen und vor allen Dingen auch ein bisschen was einzukaufen. Denn ihr könnt auch Podcasts bei uns kaufen. Und zwar alte Podcasts, das Archiv platzt mittlerweile aus allen Nähten. Über 7 Jahre podcasten wir hier schon regelmäßig einmal die Woche. Und da sind auch so ein paar Themen und auch so ein paar, ja, auch abgeschlossene Themen zusammengekommen. Und die habe ich einfach mal zusammengebündelt. Die könnt ihr als Podcast-Album, als Podcast-Bundle, als Podcast-Paket euch auch in dieser Zusammenstellung kaufen. Da ist unter anderem ein Paket zu The Hunger Games dabei, ein Paket zu der alten Star Wars Trilogie ist dabei, da ist auch ein Paket zu der Spider-Man Trilogie von Sam Raimi. Das Ganze könnt ihr bei Bandcamp kaufen, da findet ihr bei uns auch einen Banner im Blog oder ihr geht am besten auf secondunit-podcast.de und klickt aufs Banner. Und da bekommt ihr eben dann Zugang zu diesem Podcast. Ihr könnt sie runterladen, ihr könnt sie dann eben auch über die Bandcamp-App hören und streamen. Aber ihr bekommt auch Zugang zu einem eigenen RSS-Feed, den ihr dann in die Podcast-App schmeißt. Dann ist der Podcast, diese Podcast-Sammlung mit 3 Episoden oder 4 Episoden, dann genau da, wo alle anderen Podcasts von euch auch sind. Und das Ganze könnt ihr dann eben über Bandcamp auch kaufen und bezahlen. Und das ist so ein kleines Goodie, um auch ein bisschen mal das Archiv vielleicht etwas leichter zugänglich zu machen. Über 300 reguläre Ausgaben, eigentlich mit Sonderausgaben über 400, bestimmt auch schon 450 Podcasts, die ich gemacht habe. Es wird immer mehr und so könnt ihr auch ein bisschen das Archiv etwas leichter und etwas kompakter euch zu Gemüte führen. Also klickt euch da gerne mal durch, schaut da gerne mal rein und vielen Dank, falls ihr das auch tut. Ich hole nochmal tief Luft, ich nehme nochmal einen Schluck. Denn wenn wir über den Film sprechen, wenn wir über jeden Film sprechen, sprechen wir am Anfang auch erstmal ein bisschen über uns. Denn die Frage steht ja auch im Raum, warum besprechen wir den Film und wie sind wir in die Sichtung gegangen und wie oft haben wir den Film schon gesehen und wir haben es am Anfang schon ein bisschen erwähnt, dass du hast gesagt, das ist durchaus einer deiner Lieblingsfilme und du guckst den, glaube ich, auch so regelmäßig einmal im Jahr.
Mindestens einmal im Jahr, genau.
Gibt es auch so bestimmte Anlässe oder also hast du da so ein Ritual draus gemacht?
Oh, immer wenn ich da Lust drauf habe, dann gucke ich mir Forrest Gump an und fühle mich danach sehr gut.
Ist das auch so ein gute Laune-Film, so weiß ich nicht, wenn irgendwie die Steuererklärung irgendwie raus muss oder so,
dann belohnt
man sich mit einem Film.
Nee, dann, was würde ich denn da für einen Film gucken? Das weiß ich jetzt gar nicht bei der Steuererklärung. Nee, auch gar nicht so ein gute Laune-Film. Das nicht. Rituale habe ich eigentlich auch nicht. Nee, es ist einfach nur ein Film, der mich schon irgendwie sehr lange begleitet. Ich glaube, mein Vater hat mir den damals, als ich 13 oder 14 war, auf DVD damals noch gezeigt. Und beim ersten Mal schauen war ich gar nicht so angetan. Ich dachte, mein Vater hat den auch ganz anders angekündigt. Das soll doch ein lustiger Film sein, bei dem man lacht und weint und alles. Und dann fand ich den gar nicht so gut. Und dann irgendwann habe ich ihn nochmal geguckt und dann habe ich verstanden, was mein Vater meinte.
Kannst du das beschreiben? Also hast du den dann, also was hat da Klick gemacht beim späteren Schauen?
Das kann ich nur mutmaßen. Das war, glaube ich, die Zeit, in der ich mich sowieso angefangen habe, mehr für Film zu interessieren. Damals hatte ich nämlich auch dann mein erstes Buch zu einem Film, das war zu dem Sam Raimi Spider-Man Teil 1. Mhm. Und da habe ich mich dafür interessiert, wie das mit Greenscreen, Bluescreen alles abläuft und dass Forrest Gump ja auch relativ viele gute Effekte für die damalige Zeit schon drin hatte. Wahrscheinlich auch da über die Schiene und sonst, weiß nicht, vielleicht habe ich einfach einen guten Tag erwischt oder beim ersten Mal schauen einen schlechten Tag. Ist ja manchmal so bei Filmen, ne? Dass man nicht weiß, woher die Begeisterung dann auf einmal kommt.
Genau. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann ich den das letzte Mal gesehen habe, muss ich gestehen. Also ich hätte jetzt auch, also du hast, glaube ich, davon gesprochen, irgendwie vor 13 Jahren oder so den Film das erste Mal gesehen zu haben. Oder nee, mit 13 Jahren, ne? Das ist...
Ja, ist bei mir das Gleiche.
Achso, okay. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, also würde mich nicht wundern, wenn es 13 Jahre her ist, dass ich ihn gesehen habe.
Wahnsinn, ja, krass.
Aber ja, ich weiß auch echt nicht mehr so in welchem Kontext, ob das wirklich auch so damals im Fernsehen irgendwie war. Ich glaube, das ist so ein klassischer ProSieben-Film irgendwie auch damals gewesen. Ja. oder bestimmt auch nochmal irgendwie auf DVD nachgeholt, aber ja, also irgendwie auch gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm gehabt. Aber natürlich so, also ich habe ihn gesehen und auch so die Bedeutung des Filmes, ne? Also auch dieses, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist beim Schauen des Films, so dieser Märchencharakter und irgendwie auch so diese ganzen Referenzen, diese ganzen Verweise auch auf amerikanische Popkultur, das ist auch so, also da ist er mir irgendwie hängen geblieben und da habe ich jetzt auch nochmal wieder ganz andere Referenzen verstanden, die ich, glaube ich, beim letzten Mal überhaupt nicht irgendwie verstanden habe. Mhm. Ich habe auch erst vor kurzem irgendwie geschnallt, dass diese Shrimp-Firma, die er da ja gründet, Baba Gump, das ist ja auch irgendwie eine echte Fast-Food-Kette irgendwie in den USA. Und das so, ich glaube, je älter man wird und je mehr man irgendwie so auch irgendwie so Popkultur irgendwie aufschnappt, desto mehr Referenzen erkennt man irgendwie auch wieder in dem Film. Und es gab auch so Stellen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass es irgendwie eine Referenz ist, die ich halt irgendwie überhaupt nicht verstehe oder so. Aber
ja,
ja, also auch an diese Schmunzelmomente, so habe ich mich dann auch irgendwie erinnert. So, dass er dann irgendwie Aktien da von Apple kauft oder gekauft bekommt und so solche Sachen. Oder hier seine ganzen Dr. Pepper Aktionen und so, dass da so an solche Sachen konnte ich mich halt auch noch erinnern. Aber ganz viele Sachen hatte ich auch echt gar nicht mehr so auf dem Schirm und auch so, das ist schon fast peinlich, aber mir ist es auch erst beim Schauen, also jetzt neulich beim Schauen erst wieder aufgefallen, wie der Film überhaupt endet, ne? Also diese ganze Geschichte mit der Parkbank und warum er eigentlich auf der Parkbank sitzt und dass dann ja auch irgendwann so diese Hintergrunderzählung, dass wir die dann verlassen und quasi in der Gegenwart weitermachen. Das waren so Details, die ich irgendwie gar nicht mehr so sehr alle auf dem Schirm hatte. Aber genau, da wollen wir uns natürlich auch noch ein bisschen durcharbeiten und ein bisschen durchwühlen. Du hast wie immer, also als Gast, Gäste haben immer die ehrenvolle Aufgabe hier, nochmal an den Plot zu erinnern, an die Geschichte zu erinnern, vielleicht ein bisschen die Handlung zusammenzufassen. Kriegst du das hin?
Ja, es passiert sehr viel, aber ich versuche mich kurz zu halten. Doch, das kriegen wir schon hin. Ja, der Film fängt an. Wir sehen als erstes Bild die Aufnahme einer Feder, die vom Himmel ganz langsam heruntergleitet, während Cast und Crew vorgestellt werden. Und diese Feder landet dann zu Füßen eines jungen Mannes, der auf einer Bank sitzt und auf einen Bus wartet, der ihn zu einer Freundin bringen soll. Und dieser junge Mann, der auf der Bank sitzt, heißt Forrest Gump. Und wir sehen einen Bus, der wegfährt, und eine junge Frau steigt aus. Und dieser jungen Frau erzählt Forrest seine Lebensgeschichte, ohne dass er gefragt wird. Ja, Forrest ist, glaube ich, habe das nachgelesen, 1951 ist er in Greenbow, Alabama, bei seiner Mutter aufgewachsen. Er hat eine körperliche Beeinträchtigung und unter anderem von dem Schuldirektor an der Schule, wo er eingeschult werden soll, erfahren wir, dass sein IQ unter dem Durchschnitt liegt, sodass er nicht eingeschult werden kann. Daher muss ich seine Mutter halb prostituieren, damit ihr Kind inklusiv beschult werden kann. Und dann sehen wir unter anderem, wie Forrest im Schulbus fährt und niemand einen Platz für ihn freimacht, außer die Liebe seines Lebens, Jenny. genau. Und dann passieren eine ganze Menge von Dingen. Zum Beispiel wird Forrest College-Footballspieler, kriegt da seinen Abschluss, geht dann in die Army, lernt dort Freunde kennen in der Army. Diese Freunde sterben dann. Diesen Freund macht er Versprechungen, die er nachher einlösen wird. Er lernt seinen Vorgesetzten Lieutenant Dan kennen. Es passieren echt eine ganze Menge Dinge. Er wird im Krieg verwundet, wird angeschossen und im Krankenlager spielt er dann das erste Mal Tischtennis. Ein Armeekollege bringt ihm dann Tischtennisspielen bei. Dann fängt er so gut an, Tischtennis zu spielen, dass er, ich nehme mal, das ist irgendeine Weltmeisterschaft, ich weiß gar nicht, ob das erwähnt wird, weißt du das? Weltmeisterschaft wahrscheinlich ist das, ne?
Klang irgendwie so, ja.
Ja,
so internationales Turnier.
Genau, wo er dann gegen einen Chinesen spielt und anscheinend gewinnt. Daher wird er zu einer Talkshow eingeladen, wo er unter anderem John Lennon trifft. Als er die Talkshow verlässt, trifft er auch seinen alten Vorgesetzten Lieutenant Dan wieder, der ihm einige Vorwürfe macht. Ja, das ist vielleicht die Hälfte des Films.
Stimmt, ja.
Was passiert dann?
Er wird reich. Er wird
genau.
Zwischendurch, glaube ich, irgendwie immer wieder mal reich oder zumindest irgendwie berühmt. Aber mit Lieutenant Dan gründet er dann ja die Firma Bubba Gump Shrimps, mit der er, also ne, hat er ja seinem Armeekollegen versprochen. Damit wird er dann reich und trifft auch immer wieder diese Überschneidung, wie du sagst, mit der Liebe seines Lebens, mit Jenny, auf die er immer wieder trifft und eigentlich dann auch einen Antrag macht, ein Familienleben sich herbeisehnt, aber das klappt alles nicht so. Und ja, dann erfahren wir eigentlich auch so im Laufe der Handlung, doch das war dann ja auch noch als Rückblende, dass Jenny dann irgendwann wieder bei ihm ist oder die wieder aufeinandertreffen und er erfährt, dass er einen Sohn hat.
Ja.
Und das dann holt so diese Rückblende, holt dann eben die Rahmenhandlung halt ein und wir sehen dann halt, dass Forrest auf dieser Parkbank sitzt oder auf dieser Bushaltestelle, bei dieser Bushaltestelle sitzt, weil er eben Jenny und seinen Sohn besuchen will. Und dann erfährt er halt, dass das eigentlich nur so fußläufig erreichbar ist und er stürmt dann los. Und
sprintet los.
Sprint, genau. Wie er es immer tut und läuft dann halt dahin und trifft Jenny wieder und trifft seinen Sohn und dann ziehen die ja auch zusammen und Jenny stirbt dann auch noch, so dass er dann ganz am Ende des Filmes und der Handlung dann eben seinen Sohn zum Bus bringt und dann eben mit seinem Sohn da auf einer ähnlichen Bushaltestellen-Parkbank sitzt und ganz zum Schluss, als sein Sohn dann eben in den Bus einsteigt und selber dann zur Schule fährt, kommt halt wieder so eine Feder aus dem Himmel herbei irgendwie oder ist, glaube ich, irgendwie, landet irgendwie bei Forrest und quasi die gleiche Bewegung, die wir in den Film reingemacht haben, die machen wir dann in entgegengesetzter Richtung wieder raus.
Genau, die Feder fällt aus seinem Lieblingsbuch raus, landet vor seinen Füßen und wird dann wieder hochgeweht in den Himmel.
Genau.
Und dann kommt der Abspann.
Ganz genau. Ja, und zwischendurch ist es halt ein riesengroßer Haufen an Popkultur, an US-Geschichte. Also dann sieht man immer mal wieder, also von den kleinen Details, irgendwie einen Fernseher, der so im Raum steht und an der Seite von einer Mondlandung erzählt, bis hin halt zu den großen Momenten, wenn irgendwie, wie Forrest das selber auch in seiner Parkbank-Rückblende erzählt, wenn er schon wieder ins Weiße Haus geht, um schon wieder den US-Präsidenten zu treffen. So, also auch diese großen Momente gibt's. Und und insgesamt ist der Film halt tricktechnisch einfach unfassbar aufwendig und auch da, glaube ich, sehr bahnbrechend gewesen. Also ich musste immer wieder an Jurassic Park denken, der ja nur ein Jahr vorher ins Kino kam. Also ich glaube Jurassic Park 93, Forrest Gump 94.
Ja.
Die sind ja irgendwie sehr, sehr eng beieinander und auf eine gewisse Art und Weise. Also Forrest Gump, wie soll man sagen? Also Jurassic Park ist ja auch Meilenstein Tricktechnik klar. Und des Filmemachens einfach so. Und er hat halt eben die computeranimierten Dinosaurier halt beeindruckend auch ins Kino gebracht und eben auch Filmgeschichte bis heute geprägt und Forrest Gump auf andere Art und Weise in kleineren Momenten ja eben auch, ne? Also Lieutenant Dan, der eben im Vietnamkrieg die Beine verliert und dann eben ja auch anscheinend sehr aufwendig mit Computertechnik dann eben ohne Beine dann halt in einem Film dargestellt wird oder eben auch die ganzen Szenen, wenn Forrest Gump irgendwie, also in so Fernsehbildern, auch oftmals so Nachrichtenbilder, Nachrichtenübertragung, dann halt eben mit Kennedy zusammen irgendwie auftritt oder mit anderen Präsidenten zusammen. Oder John Lennon, genau, in der Talkshow sitzt so. Man hat Forrest Gump da reinmontiert in die Szenen, aber eben auch die Figuren, da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, auch was die da gemacht haben und wie sie das gemacht haben, ob sie einfach, also weil die müssen ja auch eigentlich so die Lippen irgendwie anders bewegt haben. Und ich habe auch so im Abspann teilweise gesehen oder bei der IMDb, dass dann eben auch Originaldialoge für die Prominenten irgendwie dann eingesprochen wurden. Also die haben nicht einfach nur Archivmaterial genommen, sondern halt auch quasi diese Szenen eigens kreiert um Forrest Gump so ein bisschen herum bearbeitet. Und das sind schon, also ein sehr aufwendig gemachter Film, obwohl der vielleicht gar nicht so in Erinnerung geblieben ist.
Und obwohl man es ihm nicht ansieht, das finde ich nämlich auch. Bei Jurassic Park ist einem die ganze Zeit bewusst, das ist ein großer Film, das sind große Bilder, große Momente. Und bei Forrest Gump ist es eher so, dass man sich dann nachher vielleicht fragt, hey, wie haben sie das denn jetzt gemacht? Ein bisschen nicht so präsent, würde ich sagen, ist das Ganze.
Ja, genau, die Tricktechnik ist da auch nicht ganz so krass im Vordergrund. Wobei es auch spannend ist, finde ich, weil Jurassic Park, also ich neige da auch immer noch dazu, obwohl ich mich ja eben auch intensiver schon mit dem Film beschäftigt habe, aber ich glaube, also es sind ja sowieso irgendwie relativ wenig Minuten, ich glaube irgendwie 12 Minuten oder 15 Minuten oder so im gesamten Film, glaube ich, irgendwie nur Computer-Dinos irgendwie zu sehen oder Dinos überhaupt zu sehen, das ist eigentlich relativ wenig und dann auch ganz viele Momente sind gar nicht mit Computern gemacht, also der große T-Rex im Regen ist teilweise auch ein riesengroßes Modell gewesen oder, ne, also ist halt auch noch eine andere Zeit von Computereffekten und Tricktechnik, weil heute hast du halt bei so vielen Filmen so offensichtliche Computereffekte. Also auch aufgrund der Sache, die sie halt irgendwie darstellen. Und hier hast du halt eben so viele oder eher Effekte im Detail und in, ja, so in Montagen und sowas. Und das ist schon eine andere Hausnummer auf jeden Fall. Genau. Ja, dann haben wir auch noch einen Haufen sehr wichtiger und auch sehr talentierter Leute dabei. Ich würde mal sagen, an erster Stelle vielleicht Robert Zemeckis, der Regisseur des Filmes, über den du auch noch ein bisschen sprechen wolltest. Du hast nämlich auch noch weitere Filme von ihm geschaut und die sind auch so motivische Verbindungen aufgefallen.
Teilweise, ja. Genau, Zemeckis von Zemeckis kannte ich sonst nur die Zurück zur Zukunft Trilogie und Castaway. Hast du den gesehen?
Auch von ihm. Ja, der auch mit Tom Hanks, ne? Hier.
Auch mit Tom Hanks, ja, genau. Ja, klar, ja. Und ich finde, Robert Zemeckis ist so ein Regisseur, wenn man auf den in der IMDb klickt, dann denkt man auf einmal, was? Der hat auch, keine Ahnung, Polar Express gemacht und Contact und Flight. Das sind irgendwie so Filme, die man nicht so auf dem Schirm hat, weil der Robert Zemeckis auch nicht so präsent ist oder weil nicht so ein Bohai um seine Person gemacht wird wie bei Spielberg, Peter Jackson oder Nolan oder jetzt Tarantino gerade wieder. Genau, ich habe ja in den letzten Tagen noch mal ein paar Filme von ihm angeguckt. Natürlich Forrest Gump muss sehr sein. Contact und Castaway habe ich mir noch mal angeguckt. Polar Express, Beowulf und Christmas Carol, die habe ich übersprungen. Dafür habe ich mir Flight, A Light und genau und Contact, wie gesagt, angeguckt. Und motivisch ist mir da vor allem aufgefallen, das ist bei ihm oft, wie wir nachher auch noch besprechen werden, um eine gewisse Form von Religion und Atheismus geht. Mhm. In Contact ist das ja auch relativ präsent mal im Mittelteil, wo wirklich dann ganze Religionen kritisiert werden und das Christentum vor allem. Und bei Flight schwingt das auch so die ganze Zeit mit. Und ein weiteres Motiv ist vor allem die Beziehung von Eltern zu ihren Kindern. Bei Forrest Gump ist das ja auch sehr präsent. Bei Back to the Future versucht er auch wieder, dass seine Eltern sich lieben können. bei Contact, hast du Contact gesehen, Christian?
Leider noch nicht.
Leider noch nicht, okay. Der Interstellar von 97 oder 96. Noch nicht so schön. Da geht's auch und die Beziehung von Tochter zu Vater. Bei Elite schwingt das mit und bei Flight wird da auch so eine Geschichte, Vater-Tochter-Geschichte aufgemacht. Also das scheint ein Thema zu sein, was ihn sehr beschäftigt. Genau. Und künstlerisch würde ich sagen, merkt man, dass er ein Schüler von oder dass Steven Spielberg sein Mentor ist.
Stimmt, ja, mit Zurück in die Zukunft, ne? Ich glaube, Spielberg hat es irgendwie produziert. Oder? Spielberg ist ja irgendwie auch damit dabei gewesen, oder nicht?
Das kann gut sein, ja.
Vielleicht bilde ich mir das auch gerade nur ein. Ja, aber das ist so, Spielberg ist irgendwie ein guter Vergleich, weil ich finde, also Forrest Gump ist halt geht irgendwie für mich auch so ein bisschen in die Richtung von Spielberg. Es ist sehr schwer, finde ich, mit dem Finger drauf zu zeigen. Vielleicht schaffen wir das auch am Ende noch mal ein bisschen darüber zu sprechen. Auch wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen über Tom Hanks noch mal ein bisschen mehr reden. Aber es ist irgendwie, es ist so, ja, es ist vielleicht auch so dieses Filmverständnis und vielleicht auch diese Art von Geschichten, die da erzählt werden. Also gerade wenn du sagst, Robert Zemeckis arbeitet sich irgendwie auch immer an Eltern-Kind-Beziehungen ab, dann denke ich auch sofort an Spielberg, der zumindest immer so viele Filme aus Kinderperspektive, aus kindlicher Perspektive auch irgendwie erzählen lässt. So. Und auch bei Robert Zemeckis finde ich es oft so dieses, was vielleicht auch so eine gewisse kindliche Assoziation irgendwie hat, so dieses der Blick fürs Wunderhafte. Und das meine ich jetzt gar nicht religiös, sondern eher so für so so tiefergehende Momente irgendwie auch. Also gerade hier so auch so ein bisschen märchenhaft vielleicht, ne? Forrest Gump ist halt irgendwie so ein Filmmärchen, so ein filmisches Märchen und auch so durch diese Rahmenhandlung und diese Nummer da auch mit der Feder und so, da denke ich auch, ja, irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Spielberg. Das ist nicht Spielberg, aber irgendwie hätte ich auch so den Eindruck, dass wenn die beiden aufeinandertreffen, dass die sich gut verstehen würden, Steven Spielberg und Robert Zemeckis.
Das geht mir ganz genauso. Ja. Und ich finde auch vor allem handwerklich merkt man das. Ich weiß nicht, ob das Video auf YouTube kennst, in dem erklärt wird, wie Steven Spielberg mehrere Shots quasi in einer Aufnahme kombiniert, damit er nicht zwischen den Aufnahmen schneiden muss. Mhm. Das ist ziemlich interessant. Und jetzt habe ich da auch noch mal drauf geachtet, als ich mir die ganzen Filme von Zemeckis angeguckt habe. Und das ist wirklich beeindruckend. Also jetzt habe ich noch mal gelernt, Zemeckis noch mal mehr als Handwerker zu schätzen, weil es ist Wahnsinn, was der für Aufnahmen oder Sequenzen ohne Schnitt filmt. Und man merkt nicht, dass es in einem Take gefilmt ist. Mhm. Es gibt ja Regisseure, da ist das offensichtlich, oder die wollen, dass man sieht, dass es in einem Schnitt ist. Ne?
Stimmt,
ich denke da an Iñárritu.
Ja, ich erinnere mich jetzt zumindest auch an Spielberg. Da gab es so ein, vielleicht meinst du das sogar, irgendwie die Spielberg-Sequenzen, die ohne Schnitt auskommen. Irgendwie, da erinnere ich mich an eine Szene bei der Weiße Hai, wo sie irgendwie auf der Fähre sind.
Ja, genau.
Und diese Fährüberfahrt irgendwie komplett ohne Schnitt auskommt und du so also im Vordergrund irgendwie drei Menschen, die reden, und im Hintergrund halt so viel Blick irgendwie aufs Meer und Panorama, und du kriegst so ein Gefühl für den ganzen Ort, aber nur, weil du den Hintergrund irgendwie siehst, also weil du siehst, wo diese Fährfahrt dran vorbeigeht, und stimmt, ja.
Genau. Und man verliert eben nie die Orientierung, ne? weil es eben in einem Schnitt ist und nicht hin und her geschnitten wird zwischen Gesichtern oder Objekten oder so.
Kleiner Nachtrag übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt, Spielberg hat tatsächlich Zurück in die Zukunft produziert.
Ah ja, also okay.
Hatte ich das doch richtig in Erinnerung, ja.
So richtig im Kopf, ja.
Genau. Dann zu Forrest Gump, was mich überrascht hat, was ich jetzt erst gelernt habe. Das Ganze basiert auf einem Roman. Der Roman ist von Winston Groom. Ich glaube, auch in den 80ern sogar irgendwie erschienen.
Von 86 ist der Roman.
Genau, und Eric Roth hat dann ein Screenplay, also ein Drehbuch draus gemacht. Aus dem Buch. Ja.
Das Buch kann ich übrigens überhaupt nicht empfehlen. Ich habe das mal vor 5, 6 Jahren gelesen, und es ist astreiner Trash.
Wirklich?
Da passieren noch sehr viele Dinge, die wirklich abstrus sind. Also ich glaube, Forrest, ich weiß, ist wie gesagt länger her, aber ich meine, Forrest wird dann irgendwie von der NASA auserkoren und fliegt dann noch durchs Weltall und spielt dann beim Film mit und lernt dann Gorilla kennen und freundet sich mit dem Gorilla an. Irgendwie sehr, sehr abstruse Dinge. Zum Glück wurden die rausgeschnitten oder rausgeschrieben.
Ich habe auch gelesen, dass es auch irgendwie starke Änderungen, glaube ich, auch bei der Person Forrest Gump irgendwie gab. Also ich glaube, dass da irgendwie auch, ich glaube, der hat im Buch irgendwie auch mehr geflucht und so ein bisschen so spitzzüngiger irgendwie unterwegs. Und hier ist es ja sehr familienfreundlich alles so, aber
ja, das kann man so sagen, ja.
Und dann habe ich auch gelesen, dass Winston Groom irgendwie nicht, also er war halt nicht begeistert vom Film irgendwie, und er wurde auch so ein bisschen wie soll ich sagen, Hollywood mäßig über den Tisch gezogen, weil die haben ihn irgendwie der Deal war irgendwie, dass er da, also er kriegt irgendwie ein Honorar, plus er wird am Umsatz beteiligt. Und es gibt dieses berühmte Hollywood-Accounting, also Buchführung, wie man sie in Hollywood macht, wo dann so ein Film wie Forrest Gump, der über 600 Millionen Dollar einspielt und nur 55 Millionen gekostet hat, komischerweise irgendwie gar keinen Gewinn abgeworfen hat und dementsprechend auch keinen Gewinn, also keine Beteiligung am nicht vorhandenen Gewinn an diesen Buchautor irgendwie gezahlt werden konnte. Und das hat ihn wohl ziemlich genervt. Und dann haben sie es halt irgendwie so gelöst, dass halt, was ich vorher auch nicht wusste, dass es halt eine Fortsetzung gibt. Also es gibt halt, nach dem Film hat er dann eben nochmal eine weitere Geschichte um Forrest Gump in Buchform geschrieben, in Romanform. Und das Studio hat dann irgendwie diesen Roman für ziemlich viel Geld so als Wiedergutmachung irgendwie dann auch eingekauft. Und bis heute ist da ja nichts draus geworden. Aber es gibt wohl irgendwie, es gibt wohl auch Drehbuch, wie sagt man, Entwürfe für eine Fortsetzung zu Forrest Gump.
Oh je, ich ahne Schlimmes.
Ja, du hast es, glaube ich, auch irgendwie, du hast im Vorgespräch, glaube ich, ein bisschen erzählt, irgendwie trifft er denn im Buch auf Tom Hanks auch noch?
Ja, anscheinend. Also ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber es wäre vielleicht interessant, das sich anzugucken, aber als Liebhaber vom Original Forrest Gump wird das sicherlich schmerzhaft.
Ja. Und also du sagst, das Buch ist Trash, aber es ist so, kannst du dem irgendwas abgewinnen oder sagst du, nee, für dich ist es der Film und mir nicht?
Ja, letzteres. Für mich ist es der Film und das Buch. Es war interessant, das mal gelesen zu haben, aber für mich hat das nichts mit meinem Forrest Gump zu tun.
Ja. Na gut, und dann gehen wir ein paar Leute in der Besetzung durch. Ich bin dafür, Tom Hanks schieben wir noch mal ein bisschen nach hinten, den klammern wir ein bisschen raus. Wir werden sowieso über auch seine Figur, über Forrest Gump auch noch sprechen, aber ich würde halt gerne über Tom Hanks irgendwie am Ende noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Dann haben wir Sally Field als seine Mutter, als Mrs. Gump. Überhaupt, ich finde die Besetzung sehr, sehr großartig. Robin Wahnsinn, Wright als Jenny, die ja, also zumindest auch mir noch mal und viel mehr bekannt ist aus House of Cards.
Genau.
Ja, wie hieß sie da denn noch? Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Ich habe es nicht geguckt. Ich weiß nur, dass sie die Frau vom Präsidenten, glaube ich, spielt, oder?
Ja, genau. Ich bin da auch irgendwann ausgestiegen. Aber genau. Dann haben wir Mikelty Williamson als Baba Blue. Dann haben wir, oh Gott, diese Nachnamen. Ich bin echt. Ja. Gary, wie würdest du es aussprechen?
Ich sag immer Sinise, es ist wahrscheinlich falsch. Aber Sinise.
Oh, das finde ich gut. Sinise. Als Lieutenant Dan. Ich würde einfach mal sagen, der Typ, der irgendwie bei, wie hieß es noch? CSI oder so, glaube ich, mitgespielt hat.
Ja, stimmt, ja.
Und ich wusste noch, dass Forrest Gump Jr. also von einem bekannten Schauspieler, von einem bekannten Kinderschauspieler gespielt wurde, aber ich wusste nicht mehr, welcher es war. Ich musste dann auch, also ich habe während des Films nochmal schnell nachgeguckt, weil ich das einfach nicht, ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen. Es ist Haley Joel Osment, der hier schon als kleiner Forrest unterwegs ist, der dann später Sixth Sense gemacht hat und da ja dann nochmal in späteren Kinderjahren auch nochmal sehr populär wurde.
Genau. Beziehungsweise nicht, ja, als kleiner Forrest schon, aber als Sohn von Forrest Gump.
Ach so, ja, genau, sorry, genau. Also
nicht als der Forrest Gump, den wir die ganze Zeit als Protagonisten erleben als Kind, sondern,
stimmt. Als Nachwuchs, als Forrest
Junior. Als Nachwuchs, Junior. Genau. Als Sprössling
am Ende. Genau, und ich bin auch dafür, dass wir am Anfang gleich mal so ein bisschen bei den Figuren loslegen. Ganz besonders natürlich bei Forrest. Also das ist natürlich, also der Film lebt von Forrest. Der Film lebt auch ganz stark von der Darstellung Tom Hanks als Forrest Gump. Und ich habe auch so ein bisschen überlegt, vielleicht könnte man den auch irgendwie als Biografie bezeichnen. Also es ist natürlich eine fiktive Biografie, aber wie so ein biografischer Film ist der ja zumindest auch so in seiner Form aufgebaut. Also wir fangen an in Kindestagen und dann haben wir eben auch noch Forrest, der seine eigene Geschichte überhaupt auch erzählt. So, das ist ja auch noch, ne? Er erzählt sich selbst und er erzählt seine eigene Biografie den ganzen Leuten um ihn herum, die da irgendwie eigentlich nur mit dem Bus fahren wollen. Aber hey, so ist das. So kriegst du halt auch noch mal ein bisschen was über Geschichte erzählt. Aber genau, Forrest Gump ist natürlich der absolute Protagonist, der Mittelpunkt. Wie würdest du ihn beschreiben?
Wie würde ich ihn beschreiben? Er wird in Kritiken und in Filmbesprechungen oftmals als Naivling, als simpler Mensch dargestellt. Ich muss sagen, ich tue mich sehr, sehr schwer, den irgendwie zu beschreiben. Ich bin, sagen wir so, ich bin Rehabilitationspädagoge und das habe ich studiert und da tue ich mich mit dem ganzen Thema Behinderung, Idiotie, niedriger IQ, Normen und sowas ziemlich schwer. Aber beschreiben würde ich ihn als naiven, sehr, sehr warmherzigen, gutherzigen, mutigen Mann. Das wären, glaube ich, die Attribute, die ich ihm zuordnen würde. Der etwas ziellos durch sein Leben pendelt, aber darum geht's ja dann in dem Film auch.
Also, ich habe so einige Probleme mit dem Film. Die werden wir, glaube ich, auch so nach und nach aufrollen. Ich finde Forrest Gump auch, also die Figur finde ich auch irgendwie schwierig zu beschreiben. Ich finde sie auch schwierig zu packen. Ich finde es auch schwierig. Ich bin mir auch schlussendlich nicht so ganz sicher, wie der Film selbst sich irgendwie zu seinem Protagonisten positioniert. Weil, also natürlich, du hast es jetzt auch so ein bisschen mit deinem beruflichen Background irgendwie auch angesprochen. Der Film selbst spricht es auch immer mal wieder an. Gleich am Anfang lernen wir, dass er eben auch Forrest Gump hat einen IQ von 75, ist also liegt damit unter dem Durchschnitt und man merkt es ja auch so an seiner Art, dass er so manche Sachen nicht so richtig versteht und so dieses einfache Gemüt, würde ich auch irgendwie sagen. Und dann ist es halt so, dass der Film halt drumherum über Figuren, über andere Figuren, das auch sehr herablassend manchmal ausspricht und sagt, naja, also viele andere Figuren sagen, er ist ein Idiot oder er ist dumm. Das ist ja auch so ein laufendes Zitat in dem Film, dass ihn Leute ansprechen und fragen, sag mal, bist du eigentlich dumm? Und er sagt, naja, dumm ist der, der Dummes tut. So als Antwort darauf. Und ich weiß nicht, wie würdest du das einordnen? Also scheinst du ja auch irgendwie so ein bisschen schwer zu tun. Also wie würdest du das einordnen, wie der Film mit ihm da so umgeht? Findest du das gerecht? Findest du das fair? Ich habe mich auch gefragt, macht der Film sich über ihn lustig im Laufe der Zeit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so.
Ich glaube, der Film nimmt seinen Protagonisten sehr, sehr ernst. Und ich glaube nicht, dass der sich über den lustig macht. Ich glaube, Robert Zemeckis vor allem liebt Forrest Gump als Figur. Und du hast gerade gesagt, dass die anderen Figuren teilweise ziemlich herablassend ihm gegenüber sind. Das sehe ich genauso, das sind die. Ich finde aber nicht, dass der Film das ist. Ich glaube, diese ganzen herablassenden Bemerkungen und die Attitüde, die Forrest oft entgegenschlägt, ist jetzt keine Gesellschaftskritik, das wäre überzogen, aber ist schon, diese Bemerkungen werden kritisiert. Das würde ich schon sagen.
Also die herablassenden Bemerkungen drumherum oder wie meinst du das?
Genau, die herablassenden Bemerkungen drumherum. Nicht Forrest an sich für sein Wesen, sondern eben die Leute um ihn herum, die so über ihn denken.
Ich kann es auch nicht abschließend sagen. Mir ist es auch irgendwie aufgefallen und ich weiß auch eben nicht, es wäre vielleicht dann nochmal ein Grund, sich halt irgendwie nochmal mit dem Film auseinanderzusetzen. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass es da draußen Unmengen an filmwissenschaftlichen Aufsätzen und Auseinandersetzungen gibt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass da auch einer dabei ist, die genau das vielleicht mal ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt. Weil ich frage mich dann, also ich kenne das aus meinem Filmwissenschaftsstudium aus so ein bisschen, in solchen Momenten würde ich dann sofort fragen wollen, wer sagt das? Wer sagt es warum? Wer sagt es in welchem Kontext? Weil das kann manchmal sein, dass solche Momente dann eben auch entlarvend über die Figuren sind, die es sagen. Dass vielleicht die Kontexte da auch, die Situation, in denen es gesagt wird, vielleicht auch, also dass der Film sozusagen darüber die Leute dann indirekt kommentiert, die es sagen und sich halt viel eher dagegen positioniert, so, weil nur weil die Leute es aussprechen, das ist auch nicht automatisch, dass es die Aussage des Films sein muss. Und mir ist zumindest eine Sache aufgefallen am Anfang, als ich auch noch ein bisschen mehr so darauf geachtet habe und also ich glaube, so abschließend, ich glaube so Forrest Gump auch als Protagonist ist vielleicht auch nicht unproblematisch, aber was mir denn, also womit ich denn vielleicht auch dem Film und der Figur so ein bisschen entgegenkommen würde, mir ist es im Kontext von Rassismus aufgefallen, wo ich irgendwie da an einem College von Forrest irgendwie die ersten schwarzen Studierenden auf den Campus durften und also der Film sehr deutlich Rassismus thematisiert und Forrest halt so derjenige ist, über seine sehr einfache Art und Weise, der es gar nicht versteht. Und da dachte ich dann auch, dass der Film eher sagen will, so dass das ganze Konzept von Rassismus eigentlich total unsinnig ist. Also dass halt mit der Figur von Forrest, die halt so gutherzig und auch ein bisschen einfach gestrickt ist, dass sie gar nicht auf die Idee kommen würde, dass es so etwas wie Rassismus gibt. So.
Ja.
Kann vielleicht auch wieder der ganzen Sache ein bisschen unsensibel gegenüber sein, weil Rassismus halt eben mehr ist als einfach nur wenn du ihn irgendwie nicht verstehst, dann geht er schon von alleine weg oder so. Vielleicht nicht ganz so einfach, aber das wäre so der Punkt, wo ich sagen würde, da hatte ich das Gefühl, hatte ich den Eindruck, dass der Film vielleicht so eine dieser Kontexte und dieser indirekten Aussagen auch machen will. Also, dass halt die Leute, die ihn da beschimpfen, halt beschimpfen, weil sie zum Beispiel Rassisten sind und dadurch meinen, sie wären schlauer als Forrest, aber das vielleicht auch gar nicht sind. Was ich auch noch wohlwollend sagen würde zu Forrest Gump, also zu der Figur, ist auch, dass er ein sehr ungewöhnlicher Protagonist ist, dadurch. Weil er, also da kann man auch sagen, ja, so filmtheoretisch, so drehbuchanalytisch, so, naja, ein Protagonist, wie du sagst, der sich mehr so durch die Welt stolpert und durch sein Leben stolpert, was ist das für ein Protagonist? Und ne, der muss doch irgendwie klare Ziele vor Augen haben und dann irgendwelche Hindernisse überwinden, um sein Ziel zu erreichen. Das tut er weniger, aber ich finde es dadurch auch sehr, er ist ein sehr ungewöhnlicher Protagonist. Einer, den wir auch 25 Jahre später gar nicht so oft in Hollywood-Filmen und auch in so populären und großen oder breit rezipierten Filmen wiederfinden. Was ich eigentlich irgendwie, also gerade dann auch in der Freundschaft mit Baba später, ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Filmfreundschaft, die da eingefangen wurde.
Ja.
Weil es halt eben zwei Typen sind, die ich so im Fokus von so einem großen Film eigentlich kaum sehe. Weil es sind oftmals die, weiß ich nicht, klassischen Heldenfiguren oder Actionhelden oder so, die man irgendwie sieht, aber so ein, wie du sagst, ein sehr, du hattest, glaube ich, auch irgendwie gesagt, so, also er ist einfach, aber er ist auch, was hat nicht fokussiert, sondern was hattest du gesagt, irgendwie zielstrebig, nee, mutig hast du ihn genannt.
Mutig,
ja. Ja, er ist ein mutiger Typ, so, das, ja.
Und ja, das, was du gerade quasi elaboriert hast, das liegt vielleicht auch daran, dass der Film eben nicht nur Forrests Geschichte erzählt, sondern auch die Geschichte der Figuren um ihn drum herum. Das finde ich nämlich bei dem Film echt bemerkenswert, was für ein gutes Gefühl man für Forrests Mutter, für Jenny, für Baba oder für Lieutenant Dan irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt. Geht dir das da genauso oder liegt das bei mir nur daran, dass ich den Film einfach schon tausendmal gesehen habe?
Ich habe mit Jenny meine Probleme. Ich bin da ja ein bisschen auf Kriegsfuß mit ihrer Figur. Aber so Gefühl für die Figuren, ich finde, ich habe da so auch noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Film ist auch so, durch das Spektakel bin ich da manchmal so ein bisschen abgelenkt gewesen, aber die Figuren, die sind halt schon so unfassbar wichtig. Vielleicht auch, wenn man es auch so als Filmbiografie nimmt, sind die Figuren um ihn herum natürlich auch irgendwie dazu da, um irgendwie auf ihn zurückzuwirken. Ne? So,
ja, klar.
Also Lieutenant Dan ist halt auch so ein Nicht-Forrest Gump, also der halt zwar auch im Krieg gedient hat, ganz anders rausgekommen ist und sich ganz anders auch mit der Vergangenheit beschäftigt. Und Forrest ist so der Gegenentwurf dazu, der irgendwie halt mutig und ich fällt mir schwer, auch Forrest zu beschreiben, aber er ist halt gutherzig. Das ist das Wort, was mir gefehlt
gutherzig,
hat. Gutherzig, ja. So ein gutherziger Mensch. Und Lieutenant Dan hat ja so seine Höhen und Tiefen und muss erst auch wieder zu sich selbst finden, was Forrest ja zum Beispiel auch nie hat. Also dem bringt ja kaum was irgendwie aus der Fassung oder aus der Bahn. Der bleibt halt irgendwie auch immer bei sich. Also da würde ich halt sagen, dass die anderen Figuren halt auch dazu da sind. Was vielleicht dann auch manchmal ein bisschen in manchen Momenten auch die Figuren ein bisschen zu kurz kommen lässt. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass Baba, also wie gesagt, die Freundschaft zwischen den beiden finde ich wirklich schön. Also ich finde die beiden zusammen wirklich toll, weil sie beide so gutherzig sind und weil sie beide auch irgendwie, der Film hat auch so seine kitschigen Momente, aber ich finde es halt irgendwie schön, wenn Baba sich da in Vietnam irgendwie an Forrest anlehnt und sagt, hier Forrest, ich lehne mich an dich und du lehnst dich an mich und dann müssen wir nicht im Schlamm schlafen. So. Und das ist irgendwie, meine ich ja, so diese Form irgendwie, diese beiden Männer irgendwie sieht man so selten irgendwie auch in solchen Filmen. Und da kann man halt aber eben auch sagen, vielleicht kommen die anderen auch ein bisschen zu kurz und Baba war dann auch ein bisschen zu schnell weg für meinen Geschmack. Also
findest du echt?
Ja, irgendwie schon. Also er wird dann halt so ein bisschen durch Forrest zwar noch weitergetragen, also in Erinnerung irgendwie noch weitergetragen, aber ich fand's klar, es ist natürlich, soll man auch sehr schade finden, dass er dann irgendwie gestorben ist, aber ein bisschen schade, so auch für den späteren Werdegang fand ich's dann doch so. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also die anderen Figuren, sie sind auf jeden Fall wichtig. Sie sind auf jeden Fall wichtig auch für Forrest.
Und gerade bei der Freundschaft von Baba und Forrest finde ich es echt beeindruckend. Ich habe nochmal auf die Uhr jetzt, das erste Mal beim Film habe ich auf die Uhr geguckt, wie lange man die beiden zusammen sieht. Und Baba existiert nur 20 Minuten in dem Film. Und ich finde es trotzdem
krass,
beeindruckend, wie die Freundschaft dargestellt wird, dass man sofort merkt, okay, das ist eine richtige Freundschaft. Forrest sagt dann ja auch, er ist sein bester guter Freund, ne, den man nicht an jeder Straßenecke findet. Und das ist, finde ich, wunderschön erzählt, wie Forrest dann zum Beispiel zurück in den Urwald läuft oder in den Wald läuft, um seinen Freund zu retten. Oder wie er sich um ihn Gedanken macht. Oder wie Baba dann letztendlich auch in seinen Armen stirbt. Das ist einer meiner Lieblingsmomente in dem Film. Weiß jetzt nicht, was Forrest da wortwörtlich sagt, aber irgendwie sowas wie, Baba sollte ein Shrimp-Captain werden, aber er ist in einem Fluss in Vietnam gestorben. Und da muss ich jedes Mal so ein bisschen schlucken, weil das dann auch noch mit der Musik und mit der Kamera alles so gut zusammenarbeitet, dass ich echt da jedes Mal ergriffen bin, jedes Mal aufs Neue.
Und das ist halt auch, was wir gerade eben schon gesagt haben, ne? So ein Robert Zemeckis, der irgendwie der zeigt, so der Spielberg-mäßig zeigt, wie Film eben funktioniert.
Ja, der hat Film verstanden.
So, genau, ja, der hat Film
verstanden. Der atmet Zelluloid, glaube ich.
Genau, ja.
Das ist Wahnsinn.
Ja, aber mein Problem ist dann eben Jenny. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag ja, ich habe lange nicht gesehen, ich habe mich an so viele Sachen schon nicht mehr erinnern können. Ich finde es ein bisschen schade, dass Jenny so eine Figur ist, der selbst das Glück in einem Film verwehrt ist. Also
ja.
die auch irgendwie eine tragische Figur um Forrest Gump drumherum ist. Viele Figuren um ihn herum sind eigentlich tragische Figuren, wenn ich mal so dran denke. Baba, der zu früh stirbt, ja. Lieutenant Dan, der eben so die Schrecken des Krieges irgendwie immer noch mit sich herumträgt. Und Jenny, die halt werden wir vielleicht auch noch so gegen Ende hin noch mal ein bisschen mehr diskutieren, so die Motive, die da drin stecken und vielleicht auch so die Aussagen, die der Film irgendwie macht. Das finde ich halt bei Jenny so ein bisschen, sie ist halt so, Forrest ist der Forrest ist bei sich und Forrest ist auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen und er stolpert auch so durch die Zeit, ne? Das ist ja auch das, was ihn so ausmacht. Und Jenny ist eigentlich diejenige, die so in der Zeit verankert ist. Sie ist diejenige, die dann eben die 69er-Bewegung irgendwie mitmacht und die halt so viel, die viel mehr so in diese Welt und in diese Zeit eintaucht als Forrest und halt auch so ihre Experimente und ihre Phasen hat mit Drogen, mit Alkohol und so diesen Lifestyle irgendwie hat. Und
ja.
Es ist ein bisschen schade, dass sie in meiner Augen auch ein bisschen zu doll darauf reduziert wird. So, sie ist der Gegenentwurf zu Forrest. Forrest ist der Good Guy, wenn man so will, der halt keine Drogen nimmt.
Genau. Ja,
und der so sauber bleibt. Und sie ist halt diejenige, die halt immer wieder auch fällt und Forrest, der sie dann meint, aufheben zu müssen oder retten zu müssen. So, das ist halt auch irgendwie, sie kommt halt einfach sehr kurz in dem Film, finde ich. So. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hätte mir da irgendwie, ich fand zum Beispiel auch schade, dass sie am Ende gestorben ist. Ich hätte es irgendwie auch schön gefunden, wenn einfach beide auf der Parkbank da gesessen hätten und den Sohnemann irgendwie, also den Junior nach in die Schule schicken. So, das fand ich auch irgendwie ein bisschen so, warum musste sie am Ende gehen? Warum war ihr das Glück dann schlussendlich nicht gegönnt?
Ja, also ich glaube, wenn die beiden am Ende zusammen auf der Bank gesessen hätten, das wäre für mich dann doch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ich finde es drehbuchtechnisch eigentlich ganz gut gelöst, dass Jenny stirbt, weil ich finde, Jenny, auch wenn sie nicht besonders nicht besonders ausführlich charakterisiert wird, hat man dennoch ein Gefühl für sie. Gerade auch, weil Forrest halt immer erzählt, dass sie zum Beispiel von zu Hause, von ihrem Vater weg muss zu ihrer Oma. Forrest erzählt das so sehr beiläufig und nebenbei. Aber es ist auch einfach aus Sicht Forrest. Man als erwachsener Zuschauer versteht, dass es wahrscheinlich um sexuellen Missbrauch geht, den sie da von ihrem Vater erfährt. Forrest in seiner Naivität versteht das eben nicht. Und das finde ich elegant gelöst, wie der Film das quasi schafft, bis man das trotzdem versteht. Und das erklärt, finde ich, auch, warum Jenny das Leben führt, was sie dann führt. Also sie nimmt sich immer wieder Sachen vor, scheitert dann irgendwie daran. Und ich finde, letztendlich ist Jenny eine tragische Figur, um die man dann auch irgendwie ein bisschen trauert.
Ja, ich habe da aber meine Probleme mit. Einfach, weil ich so denke, also sie bleibt halt sehr eindimensional dabei. So, auch wenn sie vielleicht irgendwie, also sie bleibt so in dieser Opferrolle so ein bisschen. Und für meinen Geschmack zu sehr. Also es wäre, also ich hätte ihr das gegönnt und ich hätte es vor allen Dingen auch Forrest gegönnt, dass sie da rauskommt aus der Opfergeschichte, dass sie halt eben nicht ewig Opfer bleibt, sondern halt auch irgendwie, was auch immer das hätte sein sollen oder wie auch immer das hätte klappen können, so. Aber dass sie dann auch zu einem persönlichen Glück finden kann. So ähnlich wie Lieutenant Dan am Ende, der halt, dem ist das Glück nicht verwehrt.
Der Versöhnung findet, ja.
Genau, der Versöhnung findet, der irgendwie auch einen Frieden findet. Und Jenny ist dieser Friede auch irgendwie verwehrt geblieben bis zum Schluss. Und das finde ich halt, also da merkt man halt auch, würde ich jetzt sagen, dass der Film halt sehr männlich geprägt ist. Also ein männlicher Buchautor, ein männlicher Drehbuchautor, ein männlicher Regisseur, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da vielleicht auch einfach der Blick auch ein bisschen mehr für die Männer in der Geschichte funktioniert. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass da irgendwie, ich hätte mir mehr für Jenny gewünscht, aber ja, macht der Film leider nicht.
Ich verstehe, was du meinst. Es ist ja auch klar, männlicher Regisseur, alles, was du gerade gesagt hast. Die Produzentin ist übrigens eine Frau. Ich weiß nicht, ob die da noch irgendwie einen Einfluss drauf hätte haben können und ob die was hätte ändern wollen. Ja, aber du hast recht, klar, der Film erzählt aus einer rein männlichen Perspektive. Das stimmt.
Und ja, genau. Und das deswegen, also man merkt ja eben auch, durch Forrest ist ja auch alles erzählt und ja. Dennoch, da geht's schon los. Also ich habe, wie gesagt, manche Probleme. Ich finde manche Sachen gut, ich finde manche Sachen nicht so gut. Was mir auch gut gefallen hat an dem Film, weil ich einfach sehr, also ich glaube, der Film wird auch als Kitsch so ein bisschen vielleicht auch belächelt, also mittlerweile vielleicht auch irgendwie belächelt. Ich muss dazu sagen, dass auch da nicht alles funktioniert, aber als Forrest irgendwie, also als der Film losgeht und da diese Feder dann so herumfliegt und wie Forrest dann anfängt auf der Parkbank so zu erzählen und dann eben, ne, so die Weisheiten, seine Mutter, die sagt, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel und dann halt so anfängt, über sich zu erzählen, da ging es eigentlich schon los. Also da war ich schon sehr, da ist mir eigentlich schon das Herz aufgegangen. weil ich so diese Art von, also ich habe halt auch einfach so unfassbar viel Sympathien für Forrest Gump. Also genau so, wie wir ihn beschrieben haben, dieser mutige, unbeirrbare Mann, der ja auch ist, ohne dabei irgendwie so ein Klischee-Mann zu sein, das hat mir irgendwie auch gefallen. Das hat mich auch an manchen Stellen irgendwie berühren können, so, dass er halt, dieses Gute, dieses Herzensgute auch irgendwie immer noch so mit sich trägt.
Ja.
Trotz allen Dingen, die er ja auch irgendwie erlebt hat und die ihm irgendwie auch passiert sind oder die er miterlebt hat, so,
Ja, das finde ich nämlich auch gut, dass du das sagst. Das freut mich, das zu hören, dass du erkennst, dass Forrest eben nicht nur Glück erfährt. Das wird nämlich oftmals an dem Film kritisiert, dass Forrest dafür belohnt wird, dass er unter anderem Befehle blind befolgt und sich einfach nur ziellos treiben lässt. Ich habe da eine andere Meinung zu. Ich finde, klar, Forrest nimmt Befehle an und führt die dann auch aus, ohne nachzudenken, aber er wird auch eben teilweise manchmal aktiv, um zum Beispiel Baba zu retten, wo er sich dann gegen seinen Lieutenant widersetzt. Oder wenn es darum geht, dann die Shrimps zu fischen. Oder wenn es darum geht, Jenny und Forrest bei sich wohnen zu lassen. Das sind alles Dinge, wo er aktiv in die Handlung eingreift und er eben nicht nur dieser passive Protagonist ist, dem alles so zufliegt.
Stimmt, ja.
Und das stößt mir immer so ein bisschen sauer auf an Kritiken. Weil ich finde, ja, Forrest wird als naiver, treuer, gutherziger Amerikaner dargestellt, was auch nochmal interessant ist. Es wird oft kritisiert, eben, dass er blind Befehle befolgt und das Drehbuch ihn belohnt und eben, dass er als Klischee-Amerikaner dargestellt wird. Und da würde ich mich mal interessieren, was du dazu meinst. Findest du, er ist der typische durchschnittliche Amerikaner, wie man ihn aus einigen Filmen, Serien oder aus der Popkultur so kennt?
Also, es ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich finde, er ist ein sehr untypischer, meinte ich auch schon, ein sehr untypischer Protagonist. Also, ich würde sagen, ich habe selten so einen, in Anführungszeichen, typischen Amerikaner gesehen im Film, also als Hauptfigur. Mhm. Der dann eben auch, das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen der Punkt, den man draus ziehen könnte, der dann auch belohnt wird im Laufe des Filmes, ne? Also so ein bisschen, also in anderen Erzählungen, in anderen Filmen, auch aus der Zeit, der Film ist von 94, wäre so jemand wie Forrest auch manchmal nur so eine Nebenfigur, über die sich dann vielleicht auch eher lustig gemacht wird.
Über die sich lustig gemacht wird, genau. Genau.
Also das ist schon bemerkenswert, finde ich, dass er eben Protagonist hier ist. Gleichzeitig habe ich aber auch so den Eindruck, da wollte ich nämlich auch so ein bisschen drüber sprechen, also der ganze Film ist halt so unfassbar amerikanisch, der ganze Film, auch da vielleicht so Robert Zemeckis, der halt ist halt so das Ding, ich finde, also Amerika, die USA, das sind so Klischees in meinem Kopf wie Coca-Cola, Burger,
unendliche Weiten.
Ja, unendliche Weiten, Großstädte, Superman, Autos, aber eben auch Tom Hanks, die Art von Film, also dieses Filmmärchen Forrest Gump, dieses sehr, es ist so schwer in Worte zu fassen, aber was wir eben auch so meinten mit Robert Zemeckis, der uns an Steven Spielberg erinnert, diese Art von Filmverständnis.
Sehr amerikanisch wirkt das alles, ne?
Genau, und auch so diese Art von Filmerzählung und von Filmaufbau und wie du sagst, so er atmet irgendwie Zelluloid und das ist natürlich, also ich finde Forrest Gump ist auch so ein prägender Hollywood-Film einfach und dann eben auch diese ganzen popkulturellen Verweise, die der Film ja selber auch macht. Mit den ganzen eigenen amerikanischen Fast-Food-Marken und ne, Apple-Aktien und alles mögliche, Nike-Turnschuhe und Elvis Presley, der sich die Tanzmoves von kleinen Forrest abschaut und so Mars-Mondmission und Kennedy und das ist ja auch alles die USA und das, ich finde, der Film, und das ist nämlich so das Ding, der Film atmet so stark die USA und erzählt auch so stark die USA. Also es ist irgendwie schon sehr, also mir ist das schon auch aufgefallen, dass es halt, es reibt sich, es arbeitet sich ja ab an der US-Geschichte und erzählt dabei eben auch, also das ist, Forrest Gump ist ein US-Film, ein Film aus den USA, bei dem sich die USA auch selbst erzählen. Er ist sehr US-amerikanisch in seiner Art, in seiner Gestaltung, in seiner Erzählweise oder auch in seiner Erzählung. Und da würde ich schon sagen, auf eine gewisse Art und Weise ist die Figur Forrest Gump auch so, wie sich die USA vielleicht auch selbst sehen oder sehen wollen oder zumindest auch in der Welt irgendwie darstellen wollen. So die USA haben auch irgendwie das Herz am rechten Fleck, so politisch und sind vielleicht auch, naja, nicht so die Klügsten, aber immer die Guten und immer auf der guten Seite und was passiert, das passiert zu Recht oder so. Das finde ich halt auch. Und da gerät der Film halt eben auch in so eine sehr, können wir auch noch mal ein bisschen drüber schreiten, aber auch in eine sehr konservative Richtung, auch in eine sehr, also politisch konservative Richtung, eben auch über die Figur Forrest Gump, die halt eben anders als Jenny, die sehr progressiv teilweise ist, weil sie bei der Black Panther Bewegung dabei ist, als weiße Frau, weil sie hier bei den Friedensbewegungen dabei ist. Und das ist Forrest Gump ja alles nicht. Das sind ja für ihn alles fremde Welten. Und da, finde ich, merkt man halt eben auch, dass der Film, also da merkt man auch wieder, für wen der Film gemacht ist und von wem er gemacht ist. Und deswegen glaube ich schon, dass da irgendwo, also einerseits ein unfassbar untypischer Protagonist Forrest Gump und gleichzeitig aber auch irgendwie ein typischer Protagonist, wenn man so will.
Ja.
Wie siehst du das?
Wie sehe ich das? Ich bin dankbar, dass es so einen Protagonisten gibt. Wie gesagt, als Rehabilitationspädagoge freue ich mich über jeden Film,
darf
wo das Thema Behinderung.
Darf ja. ich mal ganz doof fragen, was ist denn ein, also was ist denn, was machst du da genau?
Gute Frage. Also ich arbeite momentan als Schulsozialarbeiter, was nochmal eine komplett andere Schiene ist, da bin ich jetzt mal so reingerutscht, aber Rehabilitationspädagogik, das, was ich hier in Dortmund studiert habe, beschäftigt sich quasi, das ist, früher hieß das Heilpädagogik, dann Behindertenpädagogik. Es ist quasi sowas wie Sonderpädagogik oder soziale Arbeit, nur halt ohne diesen Lärmaspekt. Also Rehabilitationspädagogen beschäftigen sich vor allem mit der Eingliederung oder mit der Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderungen oder von Suchterkrankten in die Gesellschaft. Mhm. Und gerade aus der Perspektive bin ich froh, dass es diesen Protagonisten gibt, der sicherlich idealisiert wird. Womit ich aber weniger ein Problem habe, weil das fast jeder Film macht. Fast jeder Film idealisiert in eine Richtung einen Protagonisten. Ja, ich würde sagen, Forrest Gump ist auf eine Art und Weise als Charakter ziemlich amerikanisch, aber auch irgendwie wieder überhaupt nicht, wie du eben auch schon gesagt hast. Und ich finde, er ist eben überhaupt nicht amerikanisch, weil er eigentlich gar keine großen Ambitionen hat, weil er nicht vom Tellerwäscher zum Millionär unbedingt aufstreben möchte. Das passiert, aber es passiert einfach, weil es eine Verkettung, weil sein Leben eine Verkettung von Umständen ist und nicht, weil er da sein ganzes Leben darauf hingearbeitet hat. Und das finde ich einen netten Twist auf den typischen amerikanischen Traum oder die Geschichte des amerikanischen Traums.
Stimmt, das ist ein sehr spannender Punkt. Das fällt mir auch jetzt erst ein, dass das, dass er natürlich diesen Weg des amerikanischen Traums irgendwie geht im Laufe des Filmes, aber auf so ungewöhnliche Art und Weise und auch so beiläufig, und das ist ihm auch gar nicht wichtig, wenn man mal so will. Dass, also
ja, das Geld. Einzige, was er möchte, ist, dass er mit Jenny zusammen ist, ne?
Ja. Und
dass Jenny bei ihm ist.
Ihm widerfährt so dieses, wenn man so will, Karriereglück, aber es ist ihm so unwichtig, weil er das persönliche Glück einfach sucht.
Genau.
Gerade auch irgendwie da die Geschichten dann mit der Shrimp-Firma und wenn er da irgendwie reich wird mit Apple-Aktien und wenn er irgendwie da das Sponsoring da mit Tischtennisschlägern hat und so, das sind ja auch alles Sachen, also er erzählt uns das ja, aber das sind ja auch so Momente, wo er, das fällt mir jetzt auch erst auf, sehr, sehr interessant, weil es ist ja so bezeichnend, dass er es selber erzählt, hast du ja auch schon gesagt, viele Dinge erzählt er und wir wissen ein bisschen mehr als er selber, so, also wir wissen ein bisschen mehr, was es bedeutet, was er da eigentlich erzählt, und das fällt mir auch jetzt erst auf, so, also es ist einfach so hängen geblieben bei mir, diese anekdotenhafte Szene, wie er da irgendwie in den 80ern den Brief aus dem Briefkasten holt und da ist dieses dicke Apple-Logo dabei und er sagt und irgendwie dann nur so, Lieutenant Dan hat in so eine Firma für Früchte irgendwie investiert und dann habe ich da ziemlich gutes Geld gemacht, aber er macht das ja auch mit so einer Haltung von, aber das ist mir eigentlich egal, und dann, ich glaube, also ich meine mich zu erinnern, dass bei dieser Tischtennis Geschichte, da hören wir eine Summe irgendwie, glaube ich, von $20,000 oder sowas.
Irgendwie sowas, ja.
Aber bei allen anderen Sachen wird es auch gar nicht mehr so richtig erwähnt. Also er ist ja, also ihm geht's gut. Er hat sein Haus, sein Anwesen da in Alabama und er muss sich anscheinend nie um Geld sorgen. Aber es ist auch nie ein Thema, wie viel Geld er hat. Es ist nie ein Thema, was er damit macht. Er fängt nicht an, überheblich zu werden damit. Das Geld verändert seinen Charakter schon mal gar nicht. Das ist auch, vielleicht kann man auch da sagen, ja, da sehen sich die USA auch selbst sehr idealisiert so im Spiegel. Ne, vielleicht möchten sie irgendwie so auftreten oder vielleicht möchten sie gerne, dass so der amerikanische Traum aussieht. Aber es ist zumindest bemerkenswert. Das ist mir vorher auch gar nicht aufgefallen, dass da diese indirekte oder diese augenzwinkernde Kommentierung auf den amerikanischen Traum stattfindet durch Forrest
Gump. Ja. Und ich tue mich immer ein bisschen schwer damit zu sagen, dass ein Film etwas macht, weil der Protagonist des Films das tut. Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ob der Film jetzt wirklich Ob der Film Amerika abfeiert oder nicht, ich tue mich da ehrlich gesagt sehr, sehr schwer mit. Ich verstehe, wie man auf die Idee kommt oder die Aspekte, die man darin sieht, das lässt sich auch nicht von der Hand weisen, aber trotzdem finde ich, dass er doch auch noch kritisch mit das Amerika, wenn der Film das möchte, das Amerika kritisch mit sich selbst reflektiert oder sich selbst reflektiert durch die naive Brille von Forrest. Und das finde ich irgendwie ganz charmant gelöst.
Fallen dir da noch Beispiele ein? Momente, konkrete Momente?
Ja, zum Beispiel, wenn Forrest auf der Bühne bei der Protest- oder bei der Friedensbewegung in Washington steht, mhm, und Forrest dann sagen möchte, was alles in Vietnam war, und im Endeffekt kommt dann nur dabei raus, ja, und das ist alles, was ich zu dem Vietnamkrieg zu sagen habe. Ja, diese, vielleicht ist das auch eine, die anderen interpretieren das ja die anderen interpretieren das ja als Art von Ohnmacht, von Sprachlosigkeit, eben weil dieses Mikrofon ausgeschaltet ist. Dabei, mhm, wollte Forrest irgendwie ja etwas anderes erzählen, wahrscheinlich wie er Baba verloren hat oder, mhm, sonst irgendwas.
Und der Kollege da auf der Bühne reagiert ja auch total emotional, also der direkt neben ihm stand und das ja gehört hat als einziger, was Forrest da gesagt hat. Das ist vielleicht auch, ja, das könnte man auch als so einen Moment sehen, dass das nicht als, also dass sowas nicht auf so eine Bühne gehört, dass sowas vielleicht, mhm, auch zwischenmenschlich passieren muss und eben nicht vor diesen Hunderttausenden von Demonstrierenden so, aber ja, kann ich mir auch vorstellen.
Mhm. Aber wie gesagt, den Punkt, den ich machen wollte, ist, dass eben durch diese Naivität von Forrest schon noch eine ganze Menge an Kritik so durchblitzt, durch die naive Brille von Forrest. Ich hoffe, du weißt ungefähr, was ich meine. Zum Beispiel eben, wenn Forrest erzählt, dass Jenny vom Vater sexuell missbraucht wird. Oder
aber wo siehst du da die Kritik? Also woran ist es die Kritik?
Naja, weil man eben als Zuschauer mehr weiß als Forrest. Und zum Beispiel auch die Watergate-Szene, wo er dann den Watergate-Skandal beiläufig aufdeckt. Das sind alles so Momente, wo ich sagen würde, ja, doch, fällt mir schwer, das jetzt in Worte zu fassen, aber für mich ist da immer so ein kritischer Unterton bei, wo man jetzt nicht sagen kann, yeah, America ist bla bla bla, das Übliche, sondern wo dann doch nochmal vielleicht nicht überkritisch drauf geguckt wird, aber jetzt schon nochmal reflektiert wird.
Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher, ja. Also, dass halt eben auch solche Sachen wie Watergate, stimmt, Watergate wird anzitiert, wird erwähnt, um, mhm, damit eben auch sowas mitzudenken und nicht auszulassen. So, oder, genau, eben auch der Vietnamkrieg, hast schon recht. Also, der ist halt eben auch, er wird gezeigt, er wird dargestellt, was ich auch sehr krass fand, fällt mir jetzt auch gerade wieder ein. Also in dem Moment, wo also Forrest erzählt erstmal viel und sagt, wir mussten so viel laufen und ne, so die Landschaften waren wunderschön und es hat immer geregnet. Das bleibt ja eben erstmal noch so ein Forrest Perspektive. Und dann, als dieser Bombenanschlag da passiert, also da geht's ja wirklich ab. So, und das fand ich halt auch sehr, sehr sehr, sehr krass, auch für so einen eigentlich, wie ich ihn auch wahrnehme, eigentlich so familienfreundlichen Film, der vielleicht auch da so auf seine Art, auch mit Lieutenant Dan, der halt wirklich so sein Trauma aus Vietnam auch mitnimmt und ja selber auch zu Forrest sagt, so, hey, ich hätte sterben sollen und du hättest mich sterben lassen sollen. Und ich glaube auch, dass da vielleicht auch Dinge anzitiert werden, die halt nicht nur glorreich oder nicht nur irgendwie, guck mal, hier hat er irgendwie das Smiley Face erfunden und den Slogan Shit Happens, so, das sind dann eher die heiteren Momente, aber eben auch so amerikanische Popkultur oder amerikanische Geschichte besteht eben auch aus anderen Dingen, und es ist nicht immer nur großartig oder immer nur glorreich, genau, so. Okay, ja.
Eben auch, weil man diese tragischen Schicksale der jungen Soldaten dann in Vietnam miterlebt, ne? Mhm. Forrest sagt ja, glaube ich, noch vorher, das sind die besten jungen Männer des Landes oder sowas. Und 5 Minuten später wird einem der Arm abgeschossen, der andere stirbt, glaube ich, und noch ein anderer muss auch irgendwie schwer verletzt abtransportiert werden.
Mhm.
Ja. Oder zum Beispiel, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, erinnerst du dich an die Szene, wo Forrest das zweite Mal vor den Bullies weglaufen muss? Als erwachsener Mann,
ja,
quasi,
ja.
Vor dem Auto. Das ist mir auch vor 3, 4 Sichtungen erst aufgefallen. An dem Auto ist vorne eine kleine Südstaatenflagge.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Und da dachte ich auch so, okay, das hat auch so einen kritischen Unterton.
Ja, stimmt, stimmt, ja. Aber es ist halt schon auch, ja, es ist natürlich, es ist schon, es macht der Film nicht so deutlich. Ne? Das ist sehr, wie du sagst, Unterton ist da wirklich das Stichwort. Das sind alles so Sachen, die da jetzt gar nicht so, die ja gar nicht so offensichtlich verhandelt, aber die zumindest auch irgendwie mit drin stecken. Also ich habe nämlich auch so ein bisschen mich danach eingelesen oder ein paar Sachen nochmal durchgelesen, so zu Forrest Gump, und da ist dann eben auch, war dann auch so ein bisschen die Rede davon, dass auch konservative republikanische Politiker sich den Film auch so ein bisschen zu eigen gemacht haben und dass der da wohl auch, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Wahlkämpfe dann irgendwie in der Zeit auch irgendwie gab.
Ja, genau.
So, dass da dass Forrest eben auch so als konservative Leitfigur so ein bisschen für sich, also so vereinnahmt wurde.
Ja.
Und ja, da, also ich finde, also es ist beides irgendwie vorhanden. Ich finde, das ist so ein Zwiespalt, wie man es jetzt nun sieht und wie man es auslegt. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass eben, dass beides auch vorhanden ist in dem Film. Also man kann ihn auch sehr konservativ irgendwie deuten und lesen und sagen,
auf jeden Fall, auf jeden
Forrest Gump, die Figur ist eben eine sehr, sehr konservative, eine sehr wertkonservative Figur irgendwie auch. Man kann aber auch über solche Details und über solche Momente vielleicht auch die andere Seite oder das Gegenargument zumindest stark machen. Ja. Und wie ist das, nochmal zurück zu Forrest und vielleicht auch so ein bisschen so zu deinem Arbeitsalltag, weil du sagst, so, du bist da ganz froh, dass es diesen Protagonisten gibt. Wie meinst du das? Wie beobachtest du das? Also
als jemand, der sich ziemlich viel und schon ziemlich lang mit dem Thema Behinderung und Behinderung und Gesellschaft auseinandergesetzt hat, fällt einem irgendwann zwangsläufig auf, dass es sehr, sehr wenige Filme gibt, in denen Menschen mit Behinderung mitspielen, geschweige denn die Hauptrolle haben. Mir fällt der ad hoc jetzt ehrlich gesagt auch nur Rain Man an, mit Dustin Hoffman, der übrigens Autismus ganz, ganz schlimm darstellt. Und bei Forrest Gump finde ich es elegant, wie der Film über die Figur des Schuldirektors einmal sagt, okay, der Junge hat eine Behinderung oder weicht von der Norm ab, von der Intelligenznorm. Der Film das dann im Umkehrschluss, oder nicht im Umkehrschluss, sondern im Laufe des Films dann aber immer wieder mit diesem Zitat, Dummes, der Dummes tut, völlig nichtig macht. Ne? Also wir haben einmal dieses amerikanische System von wegen, es gibt eine Norm und jeder, der von der abweicht, gehört nicht beschult, gehört nicht in die Gesellschaft, was auch immer. Und dann Forrest als Protagonisten, der von einer Norm, die es natürlich nicht gibt, aber der von dieser filmischen Norm abweicht und trotzdem oder gerade deswegen Erfolg hat. Und das finde ich sehr schön gelöst.
Und irgendwie auch, könnte man auch nochmal drüber streiten, bleibt er Außenseiter der Gesellschaft oder ist er so unfassbar im Mittelpunkt der Gesellschaft? Weil, also er ist außergewöhnlich in dieser Gesellschaft, weil er halt ständig den Präsidenten trifft und irgendwie in Vietnam Friedensmedaille irgendwie mit nach Hause nimmt und irgendwie Ping-Pong-Weltmeister wird und irgendwie, was war das? Ich glaube, 5-mal irgendwie quer durch die USA joggt. Und also er ist ja eine außergewöhnliche Figur auch in dieser amerikanischen Gesellschaft, also in dieser fiktiven amerikanischen Gesellschaft. Ne? Also ich denke mir auch irgendwie, zum Beispiel jemand wie Lieutenant Dan, der muss ja eigentlich, wenn er die Nachrichten nur anmacht oder die Zeitung aufschlägt, muss er irgendwie jeden zweiten Sonntag von Forrest Gump lesen, gefühlt. So wie der Film das irgendwie zeigt, weil er ständig irgendwelche besonderen Ereignisse irgendwie begleitet oder irgendwie dabei ist oder im Fernsehen zu sehen ist und in Talkshows oder so. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend, weil ich kann das jetzt auch gar nicht so sehr beantworten, ob er jetzt eher Außenseiter ist oder eher Teil der Gesellschaft. Ich finde irgendwie, er ist vielleicht ein sehr außergewöhnlicher Teil der Gesellschaft. Und das ist vielleicht auch wieder ein schöner Bogen zu dem, was du gesagt hast, zu dem Anfang, wenn er nämlich in die Schule soll und die Gesellschaft ihn da rausdrängen will, quasi, und sagt, du bist aber nicht, ne, wie du sagst, dieses sehr willkürlich gesetzte Kriterium, du erfüllst hier die Zahl nicht, die wir uns jetzt irgendwie hier auferlegen. Da bricht er halt so ein bisschen auch raus, weil er dann ja eben auch zeigt, also auch da vielleicht sehr schön in diesem Bild der Krücken, die er ja lange trägt. Auch da so ein Arzt, der sagt, er muss diese Krücken tragen, damit irgendwie sein Rücken gerade wird. Aber wie er dann eben sehr sehr eindrucksvoll aus diesen Krücken ausbricht und dadurch sein Talent,
er sprengt sie auf
und dadurch sein Talent auch erst zu tragen kommt, dass er so unfassbar schnell laufen kann. Also da so diese Krücken der Gesellschaft quasi, die auferlegten Krücken der Gesellschaft, die sprengt er immer wieder. Und das macht ihn dann irgendwie auch besonders. Also
Es ist, finde ich, was wir hier in Deutschland oft für ein Bild von Behinderung haben, wenn wir das wir mal unter Behinderung fassen wollen, dann ist es hier in Deutschland, finde ich, oft sehr defizitorientiert. Ne? Eine Behinderung ist immer etwas Negatives. Und ich finde das bei Forrest Gump eigentlich, ich sag schon wieder charmant, aber es ist tatsächlich charmant, dass seine sogenannte Behinderung nie als Behinderung dargestellt wird. Es wird sehr wenig über seine Defizite, die er eventuell hat, gesprochen, sondern es wird erzählt, was für ein mutiger, toller Mensch er ist, wie gut er Ping-Pong spielen kann, wie er das Herz an einem rechten Fleck hat, wie er sich um seine Mitmenschen kümmert. Und das fällt mir jedes Mal sehr, sehr, sehr angenehm auf, wenn man das unter dem Stichwort Behinderung irgendwie thematisieren möchte.
Ja. Ich würde dennoch sagen, der Film ist 25 Jahre alt. Du hast auch Rain Man schon zitiert. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen älter. Der ist ja, glaube ich, in den 80ern oder so gemacht worden.
Irgendwann.
Ich finde, bei Forrest Gump zeigt sich trotz allem, und da würde ich dann auch nochmal wieder ein bisschen Kritik ansetzen wollen, dass der Film würde heute so auch hoffentlich, würde ich jetzt mal so sagen, auch gar nicht mehr so mit dem Thema umgehen. Also ich finde es halt, auch da zeichnet sich ein bisschen ab, dass der Film halt nicht mit Behinderung erzählt, sondern eher über Behinderung erzählt, wenn man es Behinderung nennen will. Ich glaube, dass das heute so vielleicht auch gar nicht mehr so funktionieren könnte. Ich glaube, vielleicht will der Film auch in vielen Stellen was Gutes, aber es ist so ein bisschen
angestaubt
und es ist halt auch vielleicht ein bisschen unsensibel. Also der Film hätte auch noch sensibler sein können und hätte auch noch sensibler mit der Darstellung irgendwie umgehen können, hätte vielleicht auch sensibler erzählen können, vielleicht auch ein paar Sachen noch ein bisschen deutlicher erzählen können. Weißt du, was ich meine? Also da merkt man halt eben dann doch auch so dieses Vierteljahrhundert, was da irgendwie zurückliegt.
Oh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Natürlich, das merkt man im Film an. Das finde ich aber nicht schlimm. Dann betrachte ich das gerne als interessantes Zeitdokument. aber klar, der Film wirkt an manchen Stellen so aus ideologischer Perspektive oder kritischer Perspektive ein bisschen, angestaubt, veraltet, was auch immer. Das stimmt, das recht.
Ist vielleicht auch, also ich gucke gerade, ich weiß nicht, ob du die kennst, habe ich schon ein paar Mal erzählt, die Serie This Is Us. Ich weiß nicht, ob du von der mal gehört hast.
Ja, von gehört, aber nicht reingeguckt, ne?
Absolute Empfehlung. Auch im zweiten Durchlauf der ersten beiden Staffeln zementiert sich meine Liebe für diese Serie. Und die Serie zeichnet sich halt eben auch stark durch Diversität halt auch hinter den Kulissen aus. Nicht nur vor der Kamera, sondern hinter den Kulissen. Ja. Und was da halt so toll ist, bei dem ich wirklich auch sagen würde, dass das kommt auch durch die Produktionsbedingungen, dass also wirklich alle Figuren, also die hat auch so einen gewissen Wohlfühlcharakter, die ist auch sehr idealisiert in der Darstellung aller möglichen Figuren und auch in dem Umgang der Figuren miteinander, und das ist so sehr, also kann auch sehr kitschig sein, kann auch sehr, also ich muss da regelmäßig auch so mal durch die Augen wischen und die Brille putzen und mich mal kurz ein bisschen lauter räuspern.
Ja.
Und das Tolle da ist da halt eben, dass die Figuren alle so unfassbar voll sind, so breit aufgestellt, so wirklich so multidimensional. Also auch, also da bleibt keine Figur irgendwie ein Abziehbild oder flach. Und das ist halt so krass, auch in der zweiten Staffel, in der ich jetzt wieder angekommen bin, selbst Nebenfiguren, selbst irgendwelche Rollen, die irgendwie nur 5 Sätze zu sagen haben und irgendwie vielleicht ein schlecht gelaunter Paketlieferant sind oder so, bei dem man dann irgendwie, bei dem ich so gewohnt bin, den auch sofort zu verteufeln, weil er sich irgendwie so negativ präsentiert. Also alle Figuren bekommen dann aber noch so ihren Moment und dürfen irgendwie auch so Mensch sein oder Mensch werden in dieser Serie, was es halt so schön macht, sich anzuschauen. Und das ist zum Beispiel eben so ein Aspekt, der mir halt bei Forrest Gump dann halt so ein bisschen abgeht. Also
okay,
das ist halt eine sehr starke, würde ich sagen, sehr starke weiße männliche Perspektive, die kommt da eben sehr deutlich durch, was ich ja schon meinte mit Jenny so, die kommt da ein bisschen, fällt ein bisschen hinten runter. Ich finde, obwohl so, also ich finde, dass auch die weiße Perspektive halt recht stark ist. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass sie zum Beispiel die Black Panther-Bewegung auch eher als so eine, also die blieb zum Beispiel für mich ein bisschen flach, ein bisschen abziehbildhaft. Mhm. Und deswegen, das meine ich halt. Also ich glaube, so ein Film würde heute wahrscheinlich auch diverser erzählen können, weil er diverser aufgestellt ist in der Erzählung. So.
Ja.
Das zeichnet ihn, also das zeichnet vielleicht auch diese 25 Jahre dazwischen aus. Eben auch, wie vielleicht mit dem Thema Behinderung umgegangen wird. Also dass da vielleicht auch, also ich habe schon den Eindruck, dass der Film, obwohl er vieles, was wir jetzt auch so im Gespräch rausgefunden haben, vielleicht auch gar nicht so eindimensional macht, wie man meint, glaube ich aber schon, dass in vielen Punkten so eine gewisse Distanz einfach da bleibt zwischen dem Film und manchen Figuren im Film oder manchen, wie soll man sagen, manchen Perspektiven.
Okay, das ist interessant, weil das geht mir überhaupt nicht so. Ich finde irgendwie, dass man merkt, oder ich merke es, dass der Film alle Charaktere, die für die Handlung wichtig sind, sehr ernst nimmt und die nicht instrumentalisiert oder kurz mal ins Drehbuch reinschreibt und dann wieder raus. Das finde ich eben nicht. Das macht Forrest Gump als Film auch so rund, finde ich, dass man eben, oder dass ich eben so ein gutes Gefühl für die ganzen Figuren bekomme. Auch wenn es, ja, da gebe ich dir recht, auch wenn es möglicherweise kritisch zu betrachten ist, im Film, innerhalb des Films funktioniert das für mich 1A.
Das ist, also, da würde ich halt auch sagen, dass das auch so die filmische, also das filmische Handwerk da auch so ein bisschen mit reinspielt. Also, dass die Filmform, was wir ja auch schon meinten, so dieser Filmzauber und so die Märchenmagie, die da auch irgendwie mit durchkommt, so die würde ich auch, also ich würde halt sagen, also zumindest ging es mir so, dass ich da eben dann manchmal auch ein bisschen kritischer drauf gucken musste, so weil halt die Verpackung so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ein bisschen verschleiern kann auch. Aber ja, also für mich wird er nicht so rund, wie er bei dir ist. Also da bleibt auch immer so eine gewisse Distanz, und ich sehe da auch viele Probleme und ich sehe auch viele problematische Aspekte, aber ich finde es halt eben auch gut zu hören, so wie mit welchen Argumenten du den Film auch verteidigen kannst und verteidigen willst.
Ja.
Weil das ja, ich glaube, da steckt auch einiges so da drin.
Ja, und vor allem glaube ich, dass wir uns auch in dem Punkt unterscheiden, wie wir Filme gucken. Ich glaube, du guckst nochmal eine ganze Menge kritischer wirklich auf die verschiedenen Darstellungsformen. Wie wird die Frauenrolle dargestellt? Wie wird das alles quasi dargestellt? Ne? Hat das so seine Richtigkeit oder ist das irgendwie kritisch zu betrachten? Und mir fallen die Dinge auch auf. Ich sehe die dann auch. Aber
du bewertest sie, glaube ich, anders, ne?
Also ich klammer die aus meiner Bewertung aus, genau. Mhm. Wenn das als Film für mich funktioniert, dann mag ich den Film auch. Und wenn ich mit irgendeiner Aussage, die der Film trifft, nicht d'accord gehe, dann kann ich den Film trotzdem gut finden. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, also und es ist ja eben auch so, gut finden und Kritik muss ich auch nicht immer widersprechen. Also das genau. Ist so, nur weil man eine Sache gut findet, heißt es ja noch lange nicht, dass sie perfekt ist oder frei von Kritik ist. Und nur weil man eine Sache kritisiert, heißt es auch nicht automatisch, dass sie halt schlecht oder komplett scheitert oder so.
Genau.
Und das ist halt eben auch. Also ich sehe vor allen Dingen die handwerklichen Aspekte des Filmes so da gibt's eine ganze Menge einfach zu sehen, zu finden und zu loben. Ich habe halt inhaltlich so meine Probleme oder da mehr meine Probleme und vielleicht ist das auch die perfekte Überleitung, weil ich glaube, wir sind uns uneingeschränkt und komplett einig, was Tom Hanks angeht, weil der ist einfach fantastisch in diesem Film.
Wahnsinn, oder? Wahnsinn.
Ich glaube, perfekt gecastet auf diese Rolle. Er hat ja auch einen Oscar dafür gekriegt. Ich glaube, das war dann auch der erste. Ich glaube, der zweite war es. Ne? So, im Jahr davor hat er Philadelphia gespielt.
Ja, genau.
Und das Jahr drauf kam dann eben Forrest Gump raus und dann eben auch gleich der Oscar hinterher. Und das ist, also wirklich, nimmt so viel von dieser Sympathie und auch wenn du sagst, so, Forrest Gump, der dann irgendwie charmant ist und der mutig ist und all diese ganzen Aspekte sind auch so stark durch Tom Hanks geprägt, sind so stark von Tom Hanks und von seinem Schauspiel verursacht, würde ich sagen.
Siehst du denn Tom Hanks in der Rolle oder siehst du Forrest Gump auf der Leinwand?
Das ist eine richtig gute Frage, weil Tom Hanks ist Forrest Gump. Das ist so das Komische irgendwie. Das ist so... ich habe jetzt auch, es ist ein paar Tage her, dass ich den gesehen habe und ich muss irgendwie, Tom Hanks ist mir so im Kopf hängen geblieben, weil Tom Hanks ist so amerikanisch, also gehört zu Amerika dazu, wie Popcorn im Kino, wie Coca-Cola, wie, weißt du, alles das, was so die Klischees Amerikas sind, so das ist halt irgendwie Tom Hanks, weswegen ich das irgendwie auch auf so einer Metaebene auch gerade 25 Jahre später so erstaunlich finde, dass Tom Hanks dann auch diesen Forrest Gump spielt. Also Forrest Gump als, wenn man so will, Maskottchen Amerikas, der so durch die Geschichte geht und dann von Tom Hanks, der halt genauso einzureihen ist, in meinen Augen, in diese Geschichte, wie die Figur, die er da spielt.
Deckungsgleich, meinst du
irgendwie? Ja, irgendwie schon. Und es ist eine spannende Frage, ob ich Tom Hanks oder Forrest Gump sehe, weil es ist so, ich weiß nicht, Tom Hanks ist für mich so ein Schauspieler, der eigentlich immer auch als Tom Hanks zu erkennen ist und immer Tom Hanks bleibt, aber trotzdem diese Rollen, die er spielt, irgendwie so ausfüllen kann. Und es gibt so, es gibt Schauspieler oder Schauspielerinnen, bei denen ist das genau andersrum. Also es gibt welche, da habe ich das Gefühl, ich habe jetzt auch viel an Leonardo DiCaprio zum Beispiel gedacht, der kein schlechter Schauspieler ist, aber bei dem ich zum Beispiel immer das Gefühl habe, dass dem fehlt ein Schritt, um wirklich mit seinen Rollen aufzugehen.
Mhm. So geht er ist nicht auch. Die Rolle. Ja.
Er nähert sich immer den Rollen an und gerade, also wenn dann noch das Casting stimmt, also wenn irgendwie auch so die Rolle zu ihm passt, wie zum Beispiel irgendwie in Inception oder so, da würde ich sagen, das ist so gut, also das ist so nah beieinander, dann gibt's halt andere Rollen, wo ich das Gefühl habe, da funktioniert's halt eben nicht, also da kann er nicht in diese Rolle wirklich eintauchen. Aber bei Tom Hanks, oder dann gibt's eben auch andere Schauspieler und Schauspielerinnen, bei denen ist es genau andersrum. Also ich finde zum Beispiel Tom Hardy ist so einer, der irgendwie, weiß ich nicht, der immer irgendwie zurücktritt, der immer, also bei dem die Rolle immer so übernimmt, oder auch Christian Bale ist auch so ein Kandidat, bei dem ich das Gefühl habe, da ist so eine Verwandlung, die stattfindet. Und Tom Hanks ist für mich einer, der irgendwo dazwischen ist und irgendwie so beides miteinander verbinden kann. Ja. Das ist eigentlich unmöglich. Aber mir fallen auch so Sachen ein wie Walt Disney. Er hat in Saving Mr. Banks hier diese Geschichte rund um Mary Poppins. Er spielt Walt Disney und das ist so, ich sitze davor und denke mir, ja klar ist das Walt Disney. Also das ist beides. Das ist Tom Hanks als Walt Disney und das geht perfekt auf. So, ich weiß nicht, wie dir das geht. Gerade auch hier bei Forrest Gump.
Ziemlich ähnlich. Forrest Gump ist eine Ausnahme, weil ich finde da, ich vergesse, dass das Tom Hanks ist. Aber bei anderen Filmen, zum Beispiel habe ich mir letztens nochmal Captain Phillips angeguckt. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, den habe ich auch gesehen, ja.
Der spielt ja auch extrem gut, meiner Meinung nach. Aber da vergesse ich nicht, dass das dass Captain Phillips von Tom Hanks gespielt wird. Ne? Genau das, was du eben beschrieben hast.
Fällt mir auch ein, hast du mal den Film Sully gesehen?
Ja, letztes schlimm, schrecklich. Aber da hat er gut gespielt, ja.
Du fandst ihn furchtbar. Ich habe ihn eher positiv in Erinnerung, glaube ich. Aber ist auch lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber das ist irgendwie auch so ein Ding, wo ich so dachte, ich meine, er hat einen ziemlich großartigen Schnurrbart, aber auch irgendwie wieder so ein Fall von, ja, das ist schon Tom Hanks, aber irgendwie passt diese Rolle auch zu ihm. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der entscheidende Faktor, dass irgendwie, dass die Rollenauswahl auch oft stimmt.
Ja, wenn das mit dem Casting einhergeht, ne? Ja, und da ist es echt interessant, also ich habe mir das mal durchgelesen, wer noch für die Rolle von Forrest Gump vorgesehen war. Und okay, Bill Murray, finde ich, das kann man sich noch irgendwie vorstellen, ich zumindest.
Ja.
Aber auch John Travolta und Chevy Chase. Und gerade John Travolta tue ich mich sehr, 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 sehr schwer mit.
Aber auch den alles als
Forrest Gump vorzustellen.
Ja gut, John Travolta, weiß ich auch nicht, wie der so in den 90ern unterwegs war, aber Bill Murray ist ja mehr so Comedy-Darsteller, Chevy Chase auch. Also, ja, dass sie sich halt eher so im Comedy-Bereich orientiert haben, ist auch interessant.
Ja. Und für die Rolle von Bubba waren übrigens Ice Cube und Tupac und Dave Chappelle vorgesehen.
Krass. Was da für Karrieren hätten starten können.
Ja, ne? Ja. Aber Ice Cube, in der IMDb steht Ice Cube refused to play an idiot. Ja.
Okay. So kann man es auch sehen, ja.
So kann man es auch sehen, genau.
Ja, wenn ich so auf die Filmografie nochmal so ein bisschen von Tom Hanks gucke, also ich finde so seine Filme oder seine Rollen, das ist ja schon irgendwie auch, vielleicht kommt auch so meine Verbindung daher, so Tom Hanks als Zeichen Amerikas, also ich glaube, die Rollenwahl ist da auch ganz, ganz entscheidend. Also Forrest Gump würde ich halt eben auch sagen, so manche schon so runtergebrochen, das Maskottchen Amerikas irgendwie. Dann hast du Apollo 13, also irgendwie so die NASA-Geschichte und irgendwie Reise zum Mond. Das ist natürlich auch irgendwie US-Geschichte, die da stattfindet.
Ja.
Dann hier Saving Private Ryan, wenn er halt als Soldat im Zweiten Weltkrieg unterwegs ist. Castaway finde ich halt irgendwie auch so, fällt vielleicht ein bisschen raus, aber irgendwie auch sehr ikonisch so in seiner Darstellung. Mhm. Also irgendwie ist er oft mit den Rollen Walt Disney, weiß ich nicht, so ja auch irgendwie so wichtige Rollen oder hier dieser Bridge of Spies, da hat er ja auch so so Kalter Krieg Geschichte USA versus Sowjetunion. Also er ist oft in solchen Rollen unterwegs, die irgendwie, oder jetzt kommt ja demnächst dieser Mr. Rogers Film irgendwie raus und das ist irgendwie so eine ganz wichtige Leitfigur für die USA, also irgendwie so Kinderfernsehstar, ist auch so ein Biopic und also ich glaube ein Riesending in den USA, ich habe davon noch nie gehört, aber ich habe nur gehört, dass irgendwie alle so diesen Film erwarten, weil das irgendwie Teil ihrer Kindheit war und also so Tom Hanks irgendwie auch so als der Onkel Amerikas, weißt du, so der
oder so der Vater, nicht der Vater, denn ja, Onkel tritt wahrscheinlich eher. Ja.
Irgendwie so, der gute Nachbar oder ich weiß nicht, aber so irgendwie so ein Teil der Familie. So.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja.
Irgendwie schon spannend. Und ich glaube, dass er da auch eine gewisse Sonderrolle irgendwie einnimmt. Also mir fallen kaum Schauspieler ein, die so auf dem Level irgendwie operieren können wie er.
Ja, doch, jeder mag ihn ja auch irgendwie, ne? Mhm. Ich kenne, also keiner meiner Freunde mag Tom Hanks nicht oder findet ihn unsympathisch, glaube ich.
Und,
wenn ich jetzt mal so überlege. Ja.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand auf die Idee kommt, ihm auch das Handwerk irgendwie abzustreiten. Also das, also der kann's. Der hat's oft bewiesen und auch sehr vielfältig bewiesen. Und ja, das ist der Punkt. Ich habe nie diesen, hast du mal diesen, es gibt doch, glaube ich, ein, zwei Filme, wo er so einen Bösewichten spielt. War das nicht dieser Road to Perdition?
Den habe ich mir mal angeguckt, aber da weiß ich überhaupt nichts mehr von. Ah, da weiß ich nichts mehr. Mir fällt da jetzt bei Cloud Atlas hat er auch 6 Rollen, glaube ich, gespielt. Mm-hmm. Ne? Und da spielt er auch einmal so ein Buchverleger oder sowas, so einen richtig fiesen Typ. Und das fand ich total unglaubwürdig.
Mm-hmm. Kann ich mich auch dran erinnern.
Vielleicht, ja, kannst dich noch dran erinnern. Ja, das ist dann vielleicht eine Limitierung, die der da erfährt.
Ja, da musste ich nämlich auch gerade denken, so dass er eher so die guten Typen irgendwie spielt.
Und auch oft irgendwie so die Unwissenden, denen irgendwas widerfährt. Zum Beispiel wie bei Castaway. Mhm. Oder bei, gerade in den 90ern, Apollo 13. Da ist er dann auch einmal in einer Situation ausgeliefert, der da eigentlich nicht mächtig ist.
Stimmt, ja. Ja, aber auch immer so ein Sympathieträger, so Sympathieträger,
ja,
einer der Guten. Und wie du sagst, ich habe irgendwie noch nie was Negatives auch über Tom Hanks gehört, so dass irgendwelche, weiß ich nicht, dass er am Set irgendwie durchdreht oder dass er irgendwelche
Skandale,
so Schlammschlachten irgendwie oder so, ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, was er macht, aber er ist irgendwie so frei von allen Skandalen und von allen Kritikpunkten, so.
Ja. Wie Forrest Gump.
Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Oder wie viele der Rollen, die er auch so spielt, ne? So
wie viele der Rollen, ganz genau.
Sympathieträger, die er spielt. Wie heißt denn der noch? The Green Mile fällt mir auch ein.
Mhm, mhm. Und Catch Me If You Can hat er auch noch mitgespielt.
Stimmt, ja. The Terminal, kann ich mich auch erinnern, hier diesen,
ja.
Da spielt ja diesen Flugpassagier, der irgendwie genau. Auf einmal kein, also bei dem irgendwie, während er auf dem Flughafen ist oder in der Luft ist, irgendwie sich seine Heimatnation irgendwie auflöst und
genau.
Sein Reisepass nicht mehr gilt und er da irgendwie im Flughafen festsitzt. So.
Am Flughafen gestrandet ist, genau.
Ja,
dann hier Da Vinci Code, die Trilogie.
Ach, das ist sogar eine Trilogie, stimmt. Ich habe, glaube ich, nur den ersten Mal gesehen, ja.
Ich kenne auch nur den zweiten und neulich kam ja noch der dritte Teil dann raus, weiß gar nicht, wie der hieß. Inferno.
Mhm.
Und der soll auch ziemlich übel sein, habe ich mir sagen lassen.
Mhm. Hier Toy Story ist natürlich auch ganz wichtig.
Toy
also auch
Story.
Da schon für eine komplette Generation eigentlich, zumindest in den USA, so Teil der Kindheit.
Ja.
Also wer mit Toy Story aufgewachsen ist, ist mit Tom Hanks aufgewachsen.
Ja. Und sonst kennst du Extremely Loud und And Incredibly Close?
Nee, den habe ich, glaube ich, nie gesehen. Spielt er auch mit?
Da spielt er auch in einer Nebenrolle mit. Der spielt er den verstorbenen Vater von einem Sohn und da hat er auch wieder so eine liebenswerte väterliche Rolle.
Hm.
Ja. Taucht immer wieder bei ihm auf irgendwie.
Spannender Typ, spannende Persönlichkeit, wenn ich so mehr drüber nachdenke.
Mhm.
Also, und auch an einem Punkt angekommen, der kann machen, was er will. Also der muss sich um nichts mehr Sorgen machen. Der hat so viel erreicht und so viele Möglichkeiten auch immer noch. Ist auch nicht selbstverständlich.
Ja.
Ja. Ja. Tom Hanks, Forrest Gump, Forrest Gump ist Tom Hanks.
Sozusagen, ja.
Haben wir noch was zum Film übrig? Ich überlege gerade mal ein bisschen.
Mich würde noch interessieren, welche einzelnen Bilder bei dir hängen geblieben sind.
Oh, das ist eine gute Frage. Natürlich diese Geschichte auf der Bank. Forrest Gump, der mit der Pralinenschachtel auf der Bank sitzt, an dieser Bushaltestelle. Es ist das Bild, wie er läuft, wie er da diesen Feldweg entlangläuft, rennt das erste Mal, als Kind, als Erwachsener später nochmal. So viele Bilder, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Auch diese ganzen Popkulturbilder, wenn er irgendwie Kennedy die Hand schüttelt und wenn er irgendwie im Weißen Haus irgendwie, also so viele Sachen kommen da irgendwie, aber alles halt klar, so mit und rund um Tom Hanks und so diese Darstellung, aber eben auch so diese sonnendurchfluteten Alabama-Bilder, Südstaaten, Romantik, so, das kommt da auch alles mit durch, ja.
Ja. Ja, ich finde auch, dass der Film total viele Bilder bietet oder Bilder beinhaltet, die bei mir hängen geblieben sind oder die sich bei mir eingebrannt haben. Das sind dann so Postkartenmotive, wie zum Beispiel, wenn Forrest auf dem Fischkutter steht und den Sonnenuntergang zuguckt.
Ja.
Was eigentlich ein ganz klassisches Filmmotiv ist, aber ich finde, da hat das nochmal eine Wirkung, die mich jedes Mal umhaut. Oder auch 20 Sekunden später selbe Montage, wie er durch die Wüste joggt und die Sonne gerade aufgeht. Auch ein total super Bild.
Stimmt, auch dieser Highway da, also dieses
ja, Bild. Ja, bei so Monument Valley.
Genau, mit dem Weg so ganz zentriert und ganz, ganz entfernt. Und er joggt so langsam auf die Kamera zu und diese riesigen Landschaften da um ihn herum.
Ja. Oder wie Forrest mit seinem Sohn dann an ihrem See da sitzen und zusammen angeln. Und Forrest in seiner Art sagt, we fish a lot. Das ist irgendwie, sind da sehr viele Bilder bei, wo ich denke, da hat Zemeckis und Ron Burgess, glaube ich, ist der Kameramann, den wir noch gar nicht erwähnt haben, da haben die echt einen super Job gemacht, weil sich bei mir zumindest sehr, sehr viele Bilder eingebrannt haben. Und da finde ich auch die Kamera von Ron Burgess nochmal echt hervorhebenswert, weil ich finde, die beweist ein ungeheures Feingefühl, wann der Zuschauer welche Bilder braucht und in Zusammenarbeit mit Zemeckis dann, wann der Zuschauer auch mal Ruhe braucht. Zum Beispiel fällt mir da der Moment ein, in dem Jenny den Neujahrsabend zusammen mit Forrest verbringt und über Nacht oder am Morgen dann wieder ins Taxi steigt und fährt und Forrest aufwacht, ins Schlafzimmer von Jenny geht und Jenny nicht mehr da ist. Und es keine Musik gibt, sondern man nur Forrest sieht, wie er auf der Bank am Fenster sitzt und die Kamera nur ganz, ganz langsam an ihn ranzoomt und so ein Push-In macht. Und das finde ich, das ist so ein dramaturgisches und narratives Feingefühl, was Zemeckis und Burgess da beweisen. Das ist für mich einzigartig. Weil er genau weiß, wann der Zuschauer in dem Fall Ruhe braucht, sonst mal was zum Lachen braucht oder ja, du merkst, ich bin einfach begeistert von Zemeckis und seiner Art, den Film zu directen. Ich finde, das ist so eine runde Sache.
Ja, so das und eben auch diese sehr amerikanische im Positiven, das können vielen Leuten, glaube ich, auch auf den Sack gehen, so im Negativen genauso, aber es ist halt, also der Film versteckt da auch überhaupt nicht, wo er herkommt und wo er sich verortet, so, und das stimmt schon. Das ist sehr, ja, das stimmt schon.
Ja. Und noch eine Sache, die ich gerne ansprechen würde, ist die Musik. Die finde ich nämlich auch klasse. Also ich finde Musik in Filmen, also bekannte Musik, Popmusik in Filmen ist oft schwierig, weil man dann oft denkt, die haben jetzt, keine Ahnung, die haben jetzt Fortune the Sun von Creedence Clearwater Revival genommen. Aber bei Forrest Gump sind Film und Musik so untrennbar miteinander verbunden. Da passt irgendwie keine Briefmarke zwischen. Geht sie da genauso oder ist sie die Musik irgendwie manchmal sauer aufgestoßen?
Sauer aufgestoßen ist sie nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich irgendwie nicht so sehr an die Musik erinnern.
Okay.
Also die Musik ist mir, glaube ich, nicht so sehr hängen geblieben wie die Bilder.
Ja.
Aber es kann auch sehr gut sein, dass wenn ich die Bilder dann mit der Musik auch zusammen kombiniert sehe und höre, dass es dann wieder so dieses, ach ja, natürlich, ja klar.
Okay, ja.
Ja.
Kannst du ja mal bei Spotify oder so den Soundtrack durchhören, weil das echt, ich finde das schon hammerhart, was für bekannte Lieder, die da alle verwendet haben. Hound Dog von Elvis, Fortunate Son, Aretha Franklin, California Dreaming, ja. San Francisco, Sweet Home Alabama.
Ja, ja, klar.
Und das fällt eben nicht auf, das ist nicht so, das ist nicht so mit dem Holzhammer, sondern das ist Teil des Films und das muss irgendwie so sein.
Stimmt
so fühlt sich das für mich an.
Stimmt schon, ja, das sind keine peinlichen Needle-Drop-Momente, wo du mit den Augen rollst und sagst, ach.
Ja.
So. Kennen wir alle, so Filme, die es irgendwie nicht vermeiden können, dann auch so diese eine Textzeile zu nehmen, die jetzt exakt auf diese Szene passt und irgendwie sagt, weiß ich nicht, der Protagonist ist irgendwie traurig und dann kommt irgendwie der Song, der sagt, I'm so sad. Und
das genau.
Also,
ja. Plus die Musik von Alan Silvestri, die ich auch, also den Soundtrack kann ich auch sehr gut empfehlen.
Den Score.
Den Score, genau. Und der passt, finde ich, auch wie die Faust aufs Auge zu den Bildern.
Mhm.
Ja.
Ja. Wir können eigentlich wahrscheinlich noch 3 Stunden weitermachen.
Ja.
Aber ich glaube, so langsam geht mir zumindest ein bisschen die Luft aus.
Ja.
Ich habe erstmal eine Menge zum drüber nachdenken mitbekommen. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Und ja, ich hoffe, dass auch die Leute, die da draußen irgendwie zuhören, vielleicht auch noch ein paar Beobachtungen haben, vielleicht auch ein paar Ideen von uns bekommen haben zu Forrest Gump und zu ja auch zu den Motiven, die wir rausgearbeitet haben. Dürft ihr sehr, sehr gerne da lassen, dürft ihr sehr, sehr gerne bei uns. Ich sag's immer wieder, ab in die Kommentare, secondunit-podcast.de, da findet ihr einen Beitrag zu diesem Podcast. Gerne, gerne Feedback dalassen. Da findet ihr sowieso im Blog alle weiteren Links und alle relevanten Zusatzinfos, wie ihr uns auf Twitter folgen könnt, wie ihr die Podcast-Alben kaufen könnt, wie ihr uns unterstützen könnt bei Patreon und bei Steady oder eben auch einfach nur, wie ihr uns kommentieren könnt. Ja, Fabian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du den Film mitgebracht hast.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Du bist auch bei Letterboxd zu finden, ne? Letterboxd, Instagram sind, glaube ich, deine Plattformen.
Letterboxd und Instagram, genau. Bei Letterboxd bin ich unter dem Namen, jetzt muss ich gucken, Fabian Ju. Ich meine ohne Punkt, genau. Fabian J-U.
Mhm.
Und bei Instagram, wo ich jetzt nichts Filmbezogenes mache, sondern eher meinem Hobby der Fotografie nachgehe, das ist auch instagram.com. /fabian.ju. Mhm. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken, würde mich freuen.
Genau. Bei Letterboxd bist du auch aktiv, ne? Also.
Genau.
Da trägst du auch jeden Film ein.
Da träge ich jeden Film ein und schreibe da, wenn mir was halbwegs Kluges einfällt oder auch dumme Sachen, die mir einfallen, schreibe ich die. Oft sind es dumme Sachen.
Sehr schön. Ich bin ein Krisenfan von Letterboxd. Immer wieder. Es macht mir so viel Spaß, da auch Sachen zu lesen und auch, wenn man dann irgendwie so einen Film mal nachschaut und dann irgendwie schon sieht, dass da 5 Leute, die man kennt, auch schon was irgendwie zugeschrieben haben oder so. Das ist immer eine sehr, sehr schöne Quelle.
Ja, absolut.
Ja, und dann haben wir natürlich auch noch den Podcast zu Dunkirk im Archiv. Also falls ihr noch mehr Diskussionen von uns beiden und eben auch Tamino, der auch dabei war, zu Dunkirk, Nolans Dunkirk hören wollt, sehr, sehr gerne. Also im Laufe der Jahre, der ist ja immer mehr in meiner Gunst gestiegen, der Film. Ich habe eigentlich auch schon wieder Lust, den nochmal zu gucken.
Aber hast du ihn nochmal gesehen?
Ich habe ihn nochmal, das weiß ich gerade gar nicht. Also ich weiß gar nicht mehr, wann genau wir den aufgenommen hatten. Ich habe ihn damals, als er rauskam, 2-mal im Kino gesehen.
Mhm.
Weiß ich nicht, ob da irgendwie noch der Podcast dazwischen war, zwischen der 2. Sichtung und der 1. Aber danach habe ich, also ich habe ihn nie im Heimkino geguckt.
Nie im Heimkino, okay.
Weil ich mir immer dachte, naja, also mein Setup ist nicht dem IMAX vergleichbar.
Ja.
Und das hat mich halt so geflasht damals, den so auf so riesen Leinwand und auch so laut und brachial zu sehen und zu hören. Aber es zuckt mal wieder in den Fingern bei mir. So jetzt, wie gesagt, in den Podcasts auch vermehrt mit Nolan wieder beschäftigt und vielleicht auch so als Einstimmung für den nächsten Sommer auf den nächsten Nolan-Film ist das vielleicht auch irgendwie ganz gut. Aber ja.
Ja, ich bei mir ist er auch nochmal gestiegen seit unserer Besprechung. Hab ihn jetzt noch einmal vor einem Monat gesehen im Heimkino. Hat sich nochmal gesteigert, würde ich sagen.
Sehr gut.
Immer noch nicht sein bester, aber.
Da würde ich ja mittlerweile sogar mit dir drüber streiten. Also der ist.
Ach.
Also ja, aber naja, ach komm, das sprengt dann wirklich noch den Rahmen dieser ganzen Geschichte. Ja. Genau, aber ja, vielleicht hören wir uns nochmal wieder im Podcast. Bis herzlich eingeladen, gerne auch andere Filme, nicht nur Lieblingsfilme, aber was du auf dem Herzen hast, darfst du sehr gerne auch wieder mal mitbringen.
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Genau, ich sage auch vielen Dank. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen und schon mal prophylaktisch vielen Dank fürs Kommentieren. Haha, das ist latenter Druck, ist auch zu tun. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Denecke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet $5 bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt's einmal als Video, das gibt's auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Außerdem erhaltet ihr auch einmal im Monat ein weiteres Format zusammen mit Tamino, das wir einfach nur Pre-Show nennen. In diesem Format plappern wir uns ein wenig warm für die eigentliche Sendung und reden über alle möglichen Dinge, sehr oft auch filmspezifisch, aber auch Dinge, die uns im Alltag nerven oder erfreuen. Viele wunderbare Menschen nutzen bereits das Premium-Paket. Das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Primel, Stefan Gian Ferrari, Stefan Druwe, Rieke The Midlist, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau, Alucard, Nils Otte, Christopher und Frank, Anna Gerke, Dom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rühmann, Sonja Bethge-Jehle, Sebastian, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/secondunit oder steadyhq.com/secondunit tun. Vielen Dank.